Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Tada!
Tada!
Schön, gleich in der Einleitung, drauf hingewiesen.
Klingt ein bisschen wie aus so einer Blechdose, oder?
Mhm.
Ja,
heute ja, aus dem Exil. Erschwerte Bedingungen, Guess ist im Exil.
Ja, Guess angeschlagen. Ja. Das ist Premiere tatsächlich. Ich musste zum ersten Mal DJ-Job absagen, wegen krank.
Ach so, ja?
In 30 Jahren.
Oh, wow.
Wohlgemerkt. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich Donnerstag, Freitag, Samstag komplett gecancelt habe oder überhaupt einen Tag gecancelt habe. Weil krass. Sonst mit ein bisschen Schnupfen oder so bin ich mal zum Auflegen gegangen, aber diesmal habe ich gesagt, komm, vernünftig.
Ja.
Willst du ja auch nicht am letzten Tag irgendwie, dass die da so einen Hustle haben und dann irgendwie die Vertretung suchen, habe ich gesagt, komm mal rechtzeitig hier. Ich habe noch so viele Auftragsfilme zu gucken, das kommt mir ja ganz gelegen, deswegen sage ich lieber meinen 500-Euro-Job ab, weil
ja, perfekt.
Da kann ich die Auftragsfilme nachholen.
Ja, Prioritäten und so. Nee, aber ja, ich glaube,
so kann man's auch verpacken.
Vor allem, also wenn das wirklich eben dieser grippale Infekt ist, der hier die Runde macht, dann wäre da eh nicht viel mit arbeiten, glaube ich. So, wenn man so die Leute sieht, die sind echt reihenweise platt. Also da geht nichts mit ewig stehen im Club und so.
Ja, nee, ist glaube ich nicht geil. Also ich bin allgemein so ein bisschen, also es läuft ein bisschen glimpflich ab. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier komplett Schüttelfrost oder flach liege oder so oder krasses Fieber habe.
Mhm.
Aber es ist halt alles so ein bisschen benebelt. Also insofern, richtiges Mindset, um sich so ein Demenzdrama vielleicht anzugucken.
Gerade sagen, ey. Für so Gaspar Noé-Filme vielleicht gar keine schlechte Voraussetzung. Nee, bisschen benebelt das, alles.
Da dachte ich so, ja, kann ich verstehen.
Ja, geil. Ach so, ja, hast du was, total empathisch.
Ich habe gerade auf dem Weg vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer habe ich mein Telefon 30 Minuten gesucht.
Aha.
Gerade wo ich hier umgezogen bin, damit wir die Aufnahme machen. Das war auch schön.
Okay, standst plötzlich in der Küche und dachte, was wollte ich hier? Was war das?
Ja, so ungefähr. Genau. Den Gas hat er gemacht.
Ja. Ja, wobei, also, ja, ich glaube, das erwartet uns leider ja alle irgendwann. Diese ganze Demenznummer, ja, das
ja, ist schon ein fieser Ausblick. Verschiedene Ausmaß wahrscheinlich, also.
Ja, ja klar, aber gerade so, ne, die Verbindung mit Zucker und so, da gibt es ja auch diverse Studien.
Mhm.
Dass das, also dass der Blutzuckerspiegel auch einen Einfluss haben kann auf Demenzerkrankungen und so und Alter, ey, viel Spaß. Also,
die Großmutter von der Freundin von meinem Bruder, die ist, glaube ich, jetzt 77 geworden. Und die ist ja sowas von fit und gut in Schuss, so.
Okay.
Immer noch super adrett und macht alles alleine, geht einkaufen, geht Fahrrad fahren.
Und also, weiß auch noch jeden Tag, wer sie ist.
Ja, ja, sie ja, weiß jeden okay. Tag, wer sie ist. Also die ist wirklich noch, da war nicht viel Verfallserscheinung.
Und wieso hast du jetzt gerade die rausgepickt? Du hast das so eingeleitet, als würde jetzt irgendwie eine Story da dran hängen.
Nee, ich habe gerade überlegt, so wer...
Das war jetzt
so,
der älteste Mensch, der dir eingefallen ist, oder was?
Der älteste, der auf jeden Fall am besten Schuss ist, ja. Ach, ich kenne auch ein paar andere, die älter sind, aber die sind nicht so gut in Schuss.
Mhm.
Also bei ihrem Mann, da sieht man schon, dass der ein bisschen gealtert ist.
Ja gut, aber ich finde halt, körperliche Gebrechen ist nochmal eins. Aber wenn dann eben das Hirn anfängt zu zerfallen, dann kann das echt hässlich werden.
Ist ja eine Mischung. Aber bei dir wird es keinen großen Abfall geben, wenn es soweit ist.
Nee, eben. Ich bin da eigentlich, ist mein Leben schon so ein bisschen die Schule dafür. Ey.
Genau, so sieht's aus. Du hast da schon eine gewisse Basis da. Mhm. Der Sprung ist nicht allzu hoch.
Ja, genau. Ich arbeite ja jetzt schon sehr viel mit Post-its und so. Wenn ich dann nämlich mal vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer laufe, falls ich da was vergesse unterwegs. Ja.
Memento in real life. Sehr geil. Wir haben Post gekriegt, oder?
Ja, stimmt, wir haben Post bekommen. Ist gut, dass du mitdenkst. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal angekündigt? Hatten wir da, also wir haben einmal drüber gesprochen, als Isa uns diesen Screenshot gezeigt hat, ne?
Ja, wir haben kurz mal drüber gesprochen, dass wir in Timo Wettenschreiners neuem literarischen Werk erwähnt worden sind, bei den Danksagungen, und dass die Story ja quasi von einer Geschichte inspiriert worden ist, die Isa hier in unserem Podcast erzählt hat.
Ja.
Also insofern ist die Handlung des Buches so ein bisschen...
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich, ob das die ausschlaggebende Inspiration war, aber er meinte,
er hat's gesagt.
Sie hat ihm damit irgendwie geholfen, ne? So an einer Stelle weiterzukommen.
Und Isa hat es halt schon gelesen und die ist halt mega überrascht, weil da so Sachen vorkommen. Also die Hauptfigur, die Timo halt nicht wissen kann.
Oh, okay.
Die aber auf sie auch zutreffen, so. Also, das fand ich halt super krass.
Das ist ja geil. Ja, das Ganze heißt Creepy Little Entities, eine Geistergeschichte und ist, wie gesagt, von unserem sehr lieben Supporter Timo Malok. Und das Ding könnt ihr erwerben. Das ist letztes Jahr rausgekommen, jetzt haben wir ja 23. Geht mal auf www.weltenschreiner.com. Da findet ihr bestimmt Informationen auch zu diesem Buch und wo ihr das kriegen könnt. Ja, und da ist knallhart eine Widmung drin uns, weil eben Isa hier Geschichten erzählt hat, die für Inspiration bei ihm gesorgt haben und deswegen gibt es da eine schöne Danksagung auch an uns und das freut uns natürlich sehr, deswegen hat er uns jetzt auch 2 Exemplare davon geschickt.
Mega.
Und das werden wir lesen, logisch.
Ja, ich habe seit Jahren keine Bücher gelesen, aber das werde ich mir zu Gemüte führen. Und wenn ihr sagt, ihr seid fleißige Banausenhörer oder Supporter-Kollegen von uns oder von Timo Weltenschreiner, dann wird er bestimmt auch eine Widmung bei euch reinhauen, wenn ihr da Bücher bestellt. Also schön ran an die Buletten.
Tust so, als hätten wir nichts für diese Widmung getan. So, das ist
immerhin, haben wir schon, aber
Isa hat hier ihr Herz ausgeschüttet und von Kindheitstraumata erzählt. Ich glaube, das war die Inspiration für ihn.
Ich will nur damit sagen, dass andere auch bestimmte Widmung kriegen könnten. Ausgewählte Leute, die unser Podcast hören.
Ne, genau. Ach so. Ne, meinst du so rum? Naja. Vielleicht schaffen wir es auch mit dem einen oder anderen Gast bei ihm für noch mehr Inspiration zu sorgen.
Ja, wir geben uns Mühe. Auch im neuen Jahr haben wir ja viele Gäste, viele Geschichten, viel Inspiration. Mal gucken, was uns da erwartet.
Ja. Ja, jedenfalls nochmal lieben Dank an Timo. Wir finden das hammer cool. Das ist
mega gut.
Guest meinte vorhin schon off Mic, dass wir das wahrscheinlich nicht gedacht hätten, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, dass wir mit dem Ding in einem Buch landen.
Ja.
Das war nur wirklich die letzte Ambition, aber echt cool.
Das ist super abgefahren. Ja, nochmal Entschuldigung, weil das Buch lag 3 Wochen bei einem Nachbarn rum, müssen wir an der Stelle sagen.
Ja, meine Nachbarn, die mit Nachnamen Lee heißen, das ist so witzig, deswegen
landen da Pakete.
Andauernd Pakete von mir bei denen. So.
Ja, und keine Benachrichtigung schreiben und wir dachten so, okay, hat das schon abgeschickt, ist es schon weg und dann fiel mir ein, du hast uns irgendwann noch eine Sendungsnummer mit zugeschickt und dann haben wir das recherchiert und haben gedacht, okay, das liegt schon eine Weile da.
Ja, lag da jetzt.
Deswegen jetzt erst die Danksagung.
Ja, sorry dafür, aber eben die Post, die hat es nicht so mit Benachrichtigungen bei uns.
Bücher altern ja nicht, die sind ja zeitlos. Die Bibel wird ja auch noch gelesen.
Ja, ist ein Dauerbrenner, ne?
Ja, insofern. Ob jetzt 50 Shades of Grey in 500 Jahren noch Relevanz hat, werden wir abwarten.
In Parodieform wahrscheinlich, Riesensprung, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Überleitung werden sollte.
Nee, ich habe nur kurz mal Literaturgeschichte umrissen. In 2 Sätzen.
So, die wichtigsten Dinger, ne? Creepy Little Entities, 50 Shades of Grey, die Bibel. Damit hat man eigentlich alles abgehakt. So.
In a nutshell.
Ja, könnte man noch die Kinski-Biografie in den Raum schmeißen, aber dann hat man auch wirklich alles, was man jemals gelesen haben muss.
Siehst du? Da hast du doch deinen Schubladen-Guess. Da sind meine Schubladen.
Ja. So, was ist denn das Programm heute? Wir haben einen gemeinsamen Film.
Ja.
Und jeder von uns hat noch 2 Projekte, richtig?
Das ist korrekt. Und über die reden wir heute. Und ich habe es so mit einer anderen Taktik probiert, weil ich ja echt eine Menge Filme und Serien geguckt habe, jetzt auch viel Zeit habe, mir irgendwas reinzuziehen. Habe ich ja letztes Mal mit Venom, Let There Be Carnage, habe ich mir einen Film angeguckt, der mega bei dir angekommen ist, mit deinen
mega
spektakulären 7 Punkten. Den ich richtig scheiß fand. Und ich dachte, ich probiere es mal umgekehrt und nehme mir mal einen Film, der bei dir nicht so gut angekommen ist. Und dachte, okay, vielleicht landet der dann auf dem anderen Ende der Skala.
Ah ja, gute Idee.
Hat auch nicht geklappt.
Ah, scheiße.
Ich habe mir Old angeguckt.
Old?
Shyamalan.
Ja.
Den habe ich mir jetzt auch zu Gemüte geführt und da liegen wir leider relativ dicht beieinander. Also ich habe von dem Mann, glaube ich, das meiste gesehen aus seinem Schaffen. Und der hat einige richtig gute Sachen gemacht, der hat einige mittelmäßige Sachen gemacht und einige, die nicht so geil sind. Der ist jetzt nicht ganz, ganz unten, aber der ist schon nicht wirklich gut und hat eine seltsame Figurenzeichnung und auch eine komische Auflösung. Also ich bin dann noch bei 4 Punkten, du hast glaube ich 3,5 gegeben, habe ich anhand der Tabelle nochmal irgendwie ablesen können.
Okay.
Also sind wir relativ dicht beieinander, aber doll war es nicht. Ich hatte ihn auf meiner Wunschliste und habe mir den jetzt auch mal angeguckt, hab's mal genutzt.
Ja, cool. Und was sagst du zum Schauspiel? Fandst du das auch so grottig?
Größtenteils auf jeden Fall. Also besonders von Vicky Creeps.
Das ist krass, ne?
Das war richtig schlimm, was sie gemacht hat, ja.
Das ist echt strange. Weil die hat ja auch schon ein paar Sachen echt gut gespielt. Aber da, also...
Dann hat er sich auch selbst so eine größere Rolle reingeschrieben. Sonst ist er immer nur in einer Szene zu sehen und so.
Ja, stimmt.
Jetzt hat er schon irgendwie Dialog und so, wo ich denke...
Ja, vor allem seine Figur hat Auswirkungen. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste im Ding, ja.
Das auch.
Ja, ist weird.
Aber schon bekannte Leute, also...
Und es ist schade, ne? Weil die Prämisse an sich ist ja ganz, ganz cool.
Ja, ja.
Oder könnte cool sein.
Naja. Was sollte das denn, dass er die ganze Zeit gefragt hat, wie der Film heißt mit Jack Nicholson und Marlon Brando? Hier der Charakter von...
Ach so, ja.
Na, wie heißt er?
Passend dazu. Wie heißt der Typ?
Ja. Aus The Illusionist. Aber der Name wird mir jetzt nicht einfallen. Das ist auch der, der den bösen Nazi in The Man in the High Castle gespielt hat.
Mhm.
Aber ich komme nicht auf den Namen. Der hat doch die ganze Zeit irgendwie zwischendurch hat er immer wieder gefragt und hatte so einen wirren Blick und dann meinte er, wie hieß nochmal der Film mit Marlon Brando und Jack Nicholson? Aber warum er das gefragt und was das sollte und warum das im Drehbuch stand? Nobody knows.
Wir werden es nie erfahren.
Nee. Also ja, gut. 4 Punkte von mir. Abgehakt.
Wunderbar. So, musst du noch was nachreichen?
Nee.
Okay.
Haben wir sonst noch was?
Nee, ich glaube, heute ist relativ Standard, was das Programm angeht, oder? Heute müssen wir nichts losen und nichts sonst was.
Nö.
Außer, dass du hier nicht live vor Ort bist, ist sonst eigentlich alles beim Alten.
Mhm. Du musst heute die Samples bedienen.
Ja, drück ich mal eins. So.
Grüße an unsere ganz jungen Fans.
Ja.
An den Nachwuchs, an den Banausen-Nachwuchs. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du dir so reingezogen hast und schieß los.
Ja, ich fange mal mit einem recht aktuellen Film an. Den habe ich mir angeguckt, weil wir den ersten davon im Kino gesehen haben. Das war so eine Reihe. Und der zweite ist jetzt auf Netflix erschienen und deswegen habe ich mir Glass Onion angeguckt.
Da ist er wieder, am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit.
Naja, ich glaube, der erste kam bei mir richtig gut weg. Und
richtig
da,
gut.
Ja, ich meine schon. Also, ich könnte es vielleicht mal nachgucken, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir den echt gut fanden. Und deswegen war ich einigermaßen neugierig. Und man hat ja zwangsläufig auch schon so ein bisschen was mitbekommen. Da gibt es ja auch tatsächlich ansatzweise einen Hype bezüglich Oscars.
Okay.
Hast du auch mitbekommen, oder?
Ja, ich habe mir so ein paar Oscar-Prognosen angeguckt. Der ist mir jetzt nicht groß ins Auge gefallen, ehrlich gesagt.
Ja, Janelle Monáe ist da immer wieder irgendwie im Gespräch. Ist mir aufgefallen.
Okay.
Aber ja, es gab so die ein oder andere Meldung im Vorfeld und ich war nicht deswegen neugierig, sondern tatsächlich hat mich die Geschichte interessiert. Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Rian Johnson hat sich ja im Vorfeld wirklich negativ bezüglich Netflix geäußert, weil die ihm diesen Zutitel da reingedrückt haben, den er halt unbedingt weghaben wollte. Also das Ding läuft jetzt eben, damit auch jeder weiß, dass das quasi der nächste aus der Reihe ist, heißt das Glass Onion, A Knives Out Mystery.
Ja.
Unnötigerweise. Und da hat sich Rian Johnson so ein bisschen aufgeregt. Kann ich verstehen, weil das ist halt wirklich ein Film, der könnte komplett für sich alleine stehen. Und so wie Knives Out ja auch. Und das Bindeglied, das ist halt hier Benoit Blanc, der Detektiv. Der Weltbeste natürlich, gespielt von Daniel Craig. Und ansonsten haben wir hier ein komplett neues Setting, komplett neuer Cast.
Mhm.
Deswegen ist dieses Knives Out im Titel schon wahnsinnig unnötig, aber ja.
Der erste Teil hat für die 9 Punkte gekriegt, von mir 7 Punkte.
Na siehst du, dann mit 9 Punkten ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass ich dann neugierig auf den zweiten war.
Ja, das ist erstmal die Basis.
Ja. Okay, aber du warst demzufolge noch nicht so neugierig, dass du dir den schon auch angeguckt hast?
Also zumindest nicht zeitnah.
Okay.
Schon so, dass ich mir den auf die Wunschliste gepackt habe, also auf die Watchliste. Aber nicht so, dass das jetzt einer von denen ist, die ich jetzt sehr schnell gucken muss. Da gibt es ja auch einige. Der gehörte nicht dazu, ne.
Okay. Ja, die Handlung sieht folgendermaßen aus. Am Anfang sehen wir verschiedene Menschen, wie sie jeder bei sich gerade ein Geschenk bekommen, in Empfang nehmen. Das ist so eine große hölzerne Box. Und wir sehen 5 verschiedene Menschen, wie sie diese Box bekommen. Und an der Box ist nichts dran, außer oben ein kleiner Zettel. Da steht, dass die von Miles kommt. Mhm. Und die jeweiligen Leute wissen auch immer sofort Bescheid, wer das ist, freuen sich total. Und dann geht das Rätseln los. Bei manchen Leuten geht es schon damit los, dass sie nicht wissen, wie kriegt man diese Box überhaupt auf. Suchen da ewig rum. Und das hat dann auch zur Folge, dass 3 von denen auch gleich in der Telefonkonferenz miteinander sprechen, weil die alle zeitgleich diese Box in Empfang nehmen und dann miteinander am Telefon rätseln, wie sie das Ding jetzt aufkriegen. Darunter sind Kate Hudson, Dave Bautista und Leslie Odom Jr. Das sind erstmal die, die da zusammen telefonieren. Und die Figur von Leslie Odom Jr., Lionel, der ist Wissenschaftler und ist das Brain in der Runde. Deswegen setzen da alle auf ihn. Dave Bautista spielt Duke und der ist so eine Art Influencer. Der macht auf YouTube so Fitness-Video-Gedöns und hat da wohl sehr erfolgreiches Ding am Laufen. Mhm. Aber halt echt so ein bisschen eine Klischee-Pumper-Atze, so mit irgendwie Camouflage-Klamotten und Waffe in der Hose stecken und so, einer von der Sorte. Ja, und Kate Hudson, die ist wohl Sängerin oder auf jeden Fall prominent in irgendeiner Richtung. Die ist so ein totales Starlet. Birdie J heißt die in der Rolle. Und ist auch echt, ist so interessant, was Kate Hudson sich in letzter Zeit für Rollen aussucht, dass die gerne auch mal echt so abgefuckte Ladies spielt. Das hatten wir ja zuletzt hier bei Mona Lisa in the Blood Moon. Mhm. Und hier spielt die jetzt schon auch wieder eine ziemlich schräge Tante. Naja, und dann telefonieren die eben miteinander und wir sehen das im Splitscreen, wie die miteinander sprechen und eben parallel versuchen, diese Box aufzumachen, weil die ist gespickt mit kleinen Rätseln. Und deswegen, je nachdem, wie intelligent die jeweiligen Leute sind, kommen die schnell oder weniger schnell drauf, was man als nächstes machen muss, weil da sind dann verschiedene, da tun sich dann immer neue Dinge auf an dieser Box. Ne? Da gehen so erstmal, faltet die sich so auf und dann hast du so 4 verschiedene Felder und dann musst du eben verschiedene Rätsel machen. Naja, und am Ende von dieser Rätselarie kommt dann so eine Einladung zum Vorschein, auf der steht, dass sie alle zu der Insel dieses Milliardärs Miles Braun eingeladen werden, um dort an einem Murder-Mystery-Event teilzunehmen. Er sagt, es geht um seinen bevorstehenden Tod, den es dann aufzuklären gilt. Und so werden die alle eingeladen. Auf dieser Insel taucht dann auf auch eben Benoit Blanc auf. Der hat nämlich diese Kiste auch bekommen. Sehr zur Verwunderung von Miles allerdings, weil er sagt, ich hatte nur diese 5 Kisten. Wieso hast du auch eine bekommen? Und das ist erstmal so das erste Ding, was irgendwie nicht passt. Ja, und dann stehen die da alle am Pier und warten drauf, dass das Boot kommt, was sie dann zu dieser Insel bringt. Und das ist eben in Griechenland und die erzählen hier halt knallhart die Pandemie mit. Das heißt, die stehen da alle mit Maske. Beziehungsweise über die Masken kann man auch schon so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie die jeweiligen Figuren ticken, ne? Weil also unser Wissenschaftler ist dann natürlich mit einer anständigen FFP2-Maske mit Fischcut und so weiter da auch immer schön auf Abstand, während halt Duke zum Beispiel gar keine Maske trägt und halt auch alle gleich umarmen will und ne, so völlig drauf scheißt. Während Birdie, die hat so eine Art Schleier, der aber voll mit Löchern ist, das ist also so weit entfernt von der Maske, wo man halt auch merkt, bei ihr geht es eher darum, dass das Ganze noch gut aussieht, als dass es irgendeine Funktion erfüllt. Und ja, so haben wir also diese unterschiedlichen Archetypen. Die werden dann eben alle auf diese Insel gekarrt, mit dabei Benoit Blanc. Das heißt, wir haben jetzt eben Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Catherine Hahn ist auch noch dabei. Stimmt, die habe ich vorhin komplett unterschlagen. Und Leslie Odom Jr. Kate Hudson hat auch noch eine Assistentin dabei. Das ist die Figur von Jessica Henwick und Dave Bautista hat auch noch seine Freundin dabei, gespielt von Madeline Klein. Und dann gibt es hier sowieso noch unzählige Cameos, auf die werde ich jetzt nicht eingehen, also unzählige ist zu viel, aber es gibt ein paar echt interessante Cameos. Schon auch gleich zu Beginn, also Benoit Blanc ist nämlich auch durch die Pandemie ein bisschen genervt zu Hause und dann im Videocall mit ein paar Leuten, wo es eben auch schon Cameos gibt, die ganz cool sind. Na, und dann kommen die auf dieser Insel an und Miles Braun begrüßt die. Das ist übrigens die Figur, die von Edward Norton gespielt wird. Nimmt die alle in Empfang und zeigt ihnen dann erstmal sein Anwesen. Und das ist ein Riesenareal mit so einer Glaskuppel. Und diese Glaskuppel, das ist Glass Onion. Dieses Haus heißt also Glass Onion.
Ah ja.
Und das ist so speziell, auch mit spezieller Energie betrieben und kann halt ein paar Dinge, die total fancy sind, weil Miles Braun gilt halt als, ja, so ein bisschen Steve Jobs Typ, ne? Gilt voll als Visionary und Genie und. Und inwiefern da was dran ist, das erfährt man dann eben auch, oder was da dran ist, erfährt man eben auch im Verlauf des Films. Na, und der hat die jetzt eben alle da eingeladen, weil er so ein Murder-Mystery-Ding geplant hat. Und die sollen im Verlauf des Wochenendes anhand von Hinweisen, die auf der ganzen Insel verstreut sind, sollen die dieses Murder-Mystery-Ding lösen. Und ich erzähle jetzt nur noch so viel, dass es nicht darum gehen wird. Also dieses Spiel, was sich Miles Braun da überlegt hat, das ist sehr schnell aufgelöst und das ist auch ein sehr, sehr schöner Moment, der eben recht schnell zu Beginn stattfindet. Und dann erfährst du eben, dass es, also das Spiel ist recht schnell abgehakt. Dann geht es eben um das eigentliche Ding.
Ja, sonst wäre es ja fast Buddies, 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 ja.
Ja.
Die Leute werden irgendwo hergerufen oder versammeln sich irgendwo, dann kommt eine Leiche.
Mhm.
Durch ein Spiel.
Ja, nur er hat sich halt mörderaufwendig dieses Spiel überlegt, hat auch dann Autoren dazu geholt, die das Ding geschrieben haben und okay. So. Es ist also alles Mörder verzwickt und so. Und ja, wie das Ding aufgelöst wird, das ist ein herrlicher Moment. Ich habe es sehr gefeiert.
Mhm.
Ja.
Hast du den Rest des Films dann auch gefeiert?
Also der macht definitiv ein paar Sachen, die wirklich cool sind. Die Figuren, und ich glaube, das braucht's aber auch für diese Sorte Film, die sind natürlich schon auch ziemlich archetypisch aufgezogen. Und das ist fein. Und ich meine, der soll unterhalten. Er geht 2 Stunden 19 Minuten. Ist damit auf jeden Fall ein Tick zu lang. Jetzt aber weniger aufgrund des fehlenden Inhalts, sondern dann eher aufgrund des Pacings. Aber das auch wirklich nur geringfügig. Weil der macht so ein Ding, wo du, glaube ich, nach dem ersten Drittel kriegst du dann praktisch nochmal das komplette erste Drittel aus einer anderen Perspektive erzählt. Und das hat hier viel mit einer Figur zu tun. Ja, und deswegen hat das schon was. Also es ist, was der Film echt ganz cool macht, ist, wie er dann eben Dinge, die du schon gesehen hast, nochmal aus einer anderen Perspektive eben in komplett anderes Licht rückt.
Mhm.
Ja, und
okay,
das ist
immer ganz interessant.
Eben, das hat was und auch die Auflösung, was ja wie so oft bei diesen Whodunit-Szenarien ein wichtiges Ding ist, die fand ich ganz cool. Ja, ansonsten, also jetzt gerade mal, was diesen Oscar-Hype angeht von Janelle Monáe, also wofür, Alter, wenn die dafür eine Nominierung kriegt, wäre es schon dreist.
Gibt es da irgendjemanden aus dem Cast, den du eher nominieren würdest?
Nein, also die spielen hier alle sehr solide. Das passt alles für die Figuren, wie die angelegt sind. So, da, also natürlich auch, weil es ja irgendwie Comedy-mäßig angelegt ist, natürlich auch an der einen oder anderen Stelle drüber. Das passt aber.
Aber nichts Herausragendes.
Nee. Also weißt du, weil auch Daniel Craig haut natürlich wieder voll auf die Kacke mit seinem Dialekt hier und das finde ich eh ganz witzig, dass ich dann im Nachhinein gelesen habe, dass der ursprüngliche Ansatz von Rian Johnson und Daniel Craig auch war, dass die hatten zumindest mit der Idee gespielt, dass Benoit Blanc in jedem Teil mit einem anderen Dialekt spricht. Völlig ohne Erklärung.
Mhm.
Ich hätte es ja gefeiert. Ja, nee, aber deswegen, also macht er hier das, was er im ersten Teil auch schon gemacht hat. Ich habe das Gefühl, er macht noch ein bisschen mehr, aber ja, der erste ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, und deswegen Glass Onion und das müsste halt wirklich, also Knives Out hat hier nichts verloren im Titel.
Okay.
A Knives Out Mystery. Es wird auch überhaupt keine Parallele gezogen. dass es den ersten Teil überhaupt schon gegeben hat oder so, weißt du, dass Benoit an der einen oder anderen Stelle vielleicht sagt, ja, damals so und so. Nichts. Also der steht komplett für sich alleine.
Der Detektiv ist halt die Konstante.
Ja. Hm. Ja. Und das ist schon wieder interessant, ne, dass Netflix jetzt diesen Film, sie haben wohl selber in der Pressemitteilung gesagt, dass der Plan nur war, dass eben hier in so ein kleines Zeitfenster im Kino diesen Film zu sehen sein wird, so 7 Tage. Hm. Und dass das nur als Publicity oder halt um für Mundpropaganda zu sorgen, dass der deswegen ins Kino kommt und dann aber halt sofort im Stream zu sehen sein wird. Weil es gab da Prognosen, ne, wenn die das so gemacht hätten wie mit dem Knives Out, dann hätten die im Kino wahrscheinlich weltweit an die 300 Millionen gemacht.
Ich kann mich auch erinnern, da gab es einen richtigen Bidding War, oder? Was die Rechte angeht, von den Streaming-Diensten, die den exklusiv.
Das kann gut sein, ja.
Das exklusiv sein soll. Die haben da richtig Asche hingelegt, um
weißt die Rechte du, weißt an Knives du, wie viel? Zu sichern. Also ich habe es bei Bond damals mitbekommen.
Ich weiß nicht mehr wie viel, aber es war irgend so eine krasse Rekordsumme auf jeden
Fall. Es war eine Rekordsumme, dann müssen es ja über 200 Millionen gewesen sein.
Ich habe 300 Millionen im Kopf.
Ach echt?
Irgendwie so eine Summe war das. Es war richtig absurd. Absurd hoch.
Also klar werden die da ihr Rechenmodell haben, mit dem das aufgeht. Aber es ist halt schon krass. Also weil es so offensichtlich ist, dass die den nur ins Kino bringen, von wegen Mundpropaganda und so, weil Werbung funktioniert ja bei Netflix sonst auch, ohne dass Filme da im Kino laufen. Und ich meine, die haben auch publik gemacht, dass die halt mit den Kinos einen anderen Deal haben als sonst. Also, so. Ja, ich meine, wir hatten es, glaube ich, schon mal davon, gerade mit so Star Wars und so, ne, wie krass das zum Teil ist, dass die Kinos gerade in den ersten Wochen mit so sehr, sehr großen Filmen zum Teil ja super wenig bis gar nichts von den Kinoeinnahmen bekommen, sondern dass die dann halt ihr Geld mit Snacks und Getränken machen. Mhm. Also ne, jetzt so erste Woche Star Wars oder so gibt's ja dann solche Deals, ja. Aber sonst ist das halt zum Teil auch irgendwie 20% oder super wenig. Hier haben die jetzt 60% den Kinos überlassen für den Film, aber halt eben nur in der Woche und haben dann auch jedem Kino untersagt, diesen Film länger als diese Woche zu zeigen. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie Panne, weil also die könnten ja mit dem Film auch ihr Geld im Kino machen.
Ja, das
und ich meine, also die, klar werden die sich da was überlegt haben mit dem Rechenmodell. Aber es ist irgendwie ist es Panne, ey, weil das wäre auch ein geiler Film fürs Kino. Also genauso ja wie der erste auch. Deswegen echt schade. Und ich habe auch nicht mitbekommen, dass der hier im Kino lief. Also wird der dann bestimmt auch irgendwie für ein paar Tage? Mhm. Oder? Hast du das mitbekommen?
Nee, mitbekommen direkt habe ich es nicht. Hm. Aber es ist halt ein komisches System, weil es gibt ja einen Haufen Leute, die in der Woche vielleicht keine Zeit hätten.
Ja, eben.
Jetzt hatten wir hatten ja auch schon irgendwie Avatar organisiert. Hm. Und da mussten wir wegen meiner Bettlägerigkeit, mussten wir das auch verschieben. Insofern, wenn Avatar jetzt nur eine Woche im Kino gelaufen wäre, hätten wir den auch verpasst.
Ja.
Das ist Blödsinn.
Ja. Naja.
Naja.
Ja, und ich habe es, glaube ich, neulich schon mal erwähnt, dass mir bei den Netflix-Filmen das in letzter Zeit verstärkt aufgefallen ist. Hier ist es jetzt auch wieder so ein Ding mit dem Product Placement. Mhm. Also du hast ja schon auch sehr präsent Apple-Logos im Bild und dann halt auch knallhart, ganz dreist, ein Shot auf die Omega-Uhr von Daniel Craig.
Oha. Ist das nicht die auch als James Bond trägt?
Ich denke schon. Also okay, zumindest abgefahren. Ist er ja, er ist doch hier Ambassador für Omega als Bond.
Er ist Ambassador, ja.
Ja.
Das ist wirklich dreist.
Naja, aber gut. Was ich ganz cool finde, ist, wie die diese Figur von Miles Braun zeichnen, auch wenn das wieder eben recht archetypisch ist, aber der ist ja nach außen hin halt so ein krasser Multimilliardär mit super stilvoll und alles, ne, hat sich das total geschmackvoll eingerichtet und ist natürlich ein krasser Kunstliebhaber und da hängen halt die krassesten Bilder. Eins der wichtigsten Dinge, was dann auch in der Handlung eine große Rolle spielt, ist, dass er sich halt mal kurz die Mona Lisa vom Louvre gekauft hat. Weil die jetzt pandemiebedingt erzählen die halt, dass die Geldprobleme hatten, ne, und deswegen ja, zeitweise die Mona Lisa ihm vermacht haben und die steht da halt bei ihm in der Hütte und dann hängen da halt echt noch Bilder von Rothko und, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ein Bild von Rothko hängt halt knallhart falsch rum, wodurch okay. du halt schon, was jetzt bei Rothko nicht so ein Ding ist, ne, weil du, das ist auch wieder eins, wo du nur diese zwei Farben übereinander hast, aber es lässt halt geil durchblicken, wie oberflächlich diese Kunstliebhaberei ist. Also weißt du, dass er das einfach mehr aus Imagegründen macht so und weniger aus einer wirklichen Liebe zur Kunst. Mhm. Ja, aber da hängen halt, also da hängen die krassesten Bilder so von Matisse und Klimt und Basquiat und so. Der hat halt einfach die prominentesten Bilder bei sich in der Hütte hängen. Ist schon geil, so auf dem Klo hängt dann so ein Van Gogh und so. Okay. Also er ist halt ein übler Poser, der Typ. Und deswegen, also Edward Nortons Figur macht schon Spaß. Der sitzt auch am Anfang dann so ganz andächtig am Strand, als die mit dem Boot ankommen und klimpert auf seiner Gitarre rum. Und den Hinweis habe ich nicht geblickt, weil er spielt da Blackbird. Und Glass Onion ist ja scheinbar ein Beatles-Song. Ich kannte den nicht.
Nee, sag mir auch nichts.
Der ist vom White Album.
Okay.
Ja. Und Blackbird eben auch. Und ja, wie gesagt, die Referenz, die ist mir entgangen. Aber es passt halt so geil ins Bild von diesem Typ, den die da zeichnen, weißt du, dass das so ein bisschen Blender ist und natürlich muss er dann auch ganz gedankenversunken auf seiner Gitarre klimpern, ist großartig. Ja, also ein paar Sachen haben mir echt Spaß gemacht. Wie gesagt, ich war dann mit Janelle Monáes Rolle so ein bisschen, also die funktioniert auch, ne, aber ich hatte halt eben im Hinterkopf dieses Ding, dass die da mitunter im Gespräch war, als es um Oscar-Hype ging. Dann dachte ich so, Leute, was, wofür denn? Also, naja. Ja, und anscheinend war dieser Film inspiriert durch The Last of Sheila. Und das ist ja tatsächlich auch so ein Whodunit, was ich immer mal sehen wollte.
Ja, kannst du meine Rezension erinnern?
Ja.
Hast du wahrscheinlich vergessen, dass ich den
schon... Nee. Hatte ich auf dem Schirm. Deswegen erwähne ich das hier.
Ja, das war auch ein Urlaubsgefilde. Mhm. Und das ist sowieso allgemein so, Hercule Poirot hat ja auch mal an diesem Urlaubsort ermittelt. Ich glaube, das war dieser Tod im Spiegel.
Der hat voll oft an so Urlaubsorten ermittelt.
Nee, das Böse unter der Sonne, genau. Der war auch so an Urlaubsorten, wo dann irgendwie eine Leiche auftaucht und viele Verdächtige und so. Und
aber geile, war das mit geile Poirot Gegend. Nicht fast immer so, dass der immer an so...
Oft, ja.
Ja.
Oft. Ja, manchmal ist er auch Zug.
Ja. Auf dem Boot.
Boot.
Ja. Ja, deswegen, also vielleicht auch aufgrund dessen für dich noch ein Anreiz, den zu gucken. Weil ich hatte auch hier wieder meinen Spaß.
Ja.
Das ist gut. Eben, das ist halt irgendwo auch Popcorn-Kino. Auch wenn es ein Whodunit ist, ist das irgendwie ist leicht genießbar. Man kann so ein bisschen miträtseln. Man ist interessiert daran, wie die das aufdröseln.
Ja, ist so ein Whodunit, was so generationsübergreifend ist. Was sich so die Älteren angucken können und Spaß haben und auch so die jüngere Generation was mit anfangen kann, die Alten halt zu so verstaubt sind.
Ja. Deswegen, also auch da wieder, ne, es wäre so ein guter Kinofilm.
Kriegt eine gute Brücke. Ja, total.
Also, echt strange.
Naja.
Ja, aber eben, also in meinen Augen lohnt er sich aus vielerlei Hinsichten, weil allein eben auch die Cameos, mit denen hat man hier echt eine Menge Spaß und wie gesagt, das wird hier auch echt solide gespielt. Und ich war gut unterhalten.
Ich tippe auf Channing Tatum.
Mhm.
Der Cameo King.
Ja.
Der taucht doch immer irgendwo selbstironisch auf und spielt irgendeinen Hund an der Leine oder keine Ahnung.
Ja.
Kommt so ein Typ mit einer Tiefgarage. Der ist auf jeden Fall der King der Cameos. Also ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gehört von den Cameos, aber...
Ja, du, das sind jetzt auch nicht unzählige, ne? Das, was ich vorhin meinte, ist Quatsch. Das sind halt vielleicht 5 oder so.
Wenn wir wissen, Relation ist 5 auch sowas wie unzählig.
Ja. Na gut.
5 Milliarden zum Beispiel.
Apropos, 40 Millionen hat das Ding gekostet.
Mhm.
Und mit dem kurzen Kinoauftritt haben die dann trotzdem noch über 13 Millionen eingespielt.
Krass.
Deswegen ja auch diese Prognosen, ne? Also es ist halt wirklich, mit dem hätten sie gut Geld machen können. Das ist schon, ja,
war eine Berechnung.
So weird mittlerweile, dass das die bessere Rechnung ist.
Hm.
Oder? Und halt, ich meine, aber klar, es ist fucking Netflix. Also, ich meine, ich finde es schon komisch, wenn man im Kino eine Netflix-Werbung sieht. weil ich immer denke, so Netflix hat halt so einen großen Teil dazu beigetragen, dass Kino eine immer kleinere Rolle spielt. Und dann siehst du ja. im Kino Werbung für die, die dir quasi da irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich weiß es nicht. Also es ist alles ein bisschen weird.
Ja, es hat ein bisschen so eine Bitternote. Ja, bin ich voll bei dir.
Ganz komischen Beigeschmack.
Also gerade Netflix macht genau das, was du gerade sagst, was Kino eigentlich zerstört im klassischen Sinne.
Ja.
Sofort nach dem Film, während des Abspanns, irgendwelche nächsten Episoden einblenden oder von wegen, jetzt guckst du da und da, weißt du, im Kino guckt man sich den Nachspann alle Ruhe an und würdigt den Leuten. Ja. Hier wird man sofort irgendwo hingeschubst, dass man ja irgendwo was anderes sich anguckt.
Mhm.
Das sind so alles Sachen so, das eine ist Netflix und das andere ist Kino.
Ja, eben.
Ja, na gut.
Alright, dann mal die Zahlen. Aber die sind ganz gut. 7,3 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 81. Rotten Tomatoes von der Kritik 8 im Schnitt. Das ist auch sehr gut. Sind 93% Empfehlung. 93% gibt es auch vom Publikum. 4,5 von 5. Letterboxd 3,8. Das kann sich also alles ganz, ganz gut sehen lassen. Aber ist jetzt halt auch noch sehr aktuell. Ne? Also gerade Letterboxd, da kann ich mir gut vorstellen, dass das noch sinken wird in den nächsten Wochen.
Ich tippe bei dir auf eine 8,5.
Ich bin bei 8.
Sie sind bei 8.
Ich bin bei 8. Nah dran mit der 8,5.
Na, okay.
Ja. Ja, ich glaube, der ist nicht so gut wie der erste. Aber auch da wieder, ne? Wenn wir jetzt den im Kino gesehen hätten, wäre das vielleicht auch wieder so ein Ding, den ich dann vielleicht genauso gut gefunden hätte wie Knives Out. Wer weiß.
Oder nur einen halben Punkt schlechter.
Oder so.
Man weiß es nicht.
Ja. Ja, wie auch immer. Also trotzdem sehenswerter Film. Und irgendwie in letzter Zeit gucke ich so viele Sachen, die so Bock auf Urlaub machen, Alter. Vielleicht auch gerade, weil mit dem Wetter hier und so, also auch wenn, ne, Temperaturen sind entspannt, aber es ist halt dauernd so nass und nasty.
Ja.
Und dann guckt man solche Sachen oder auch gerade White Lotus jetzt, so bin ja in der Ende zweite Staffel. Alter, ey, solche Serien, es macht so Bock auf Urlaub. Die sind an so geilen Orten und sitzen da irgendwie in der Sonne auf so einer Terrasse und frühstücken und denkst dir nur so, boah, jetzt so.
Ja, also jetzt, wo du sagst, ich habe ja Old gesehen. Jetzt mal
ja, auch sowas.
Prämisse eben. Ist es ja wirklich ein geiler Strand.
Ja, eben, ja, voll geil.
Aber gut, jetzt haben wir sowas wie Aftersun, den wir in der Support-Episode besprechen werden.
Auch wieder sowas. Also ich selbst da hatte ich ja, Bock auf Urlaub, Alter.
Aber der Kontext wiederum ist nicht alles so, wie es scheint, so weißt du, in den Prospekten.
Ja, nee, klar.
Ja, gut. Wir wollen nicht vorweggreifen. Ich werde mal jetzt zu meinem Film überleiten.
Mhm.
Und ich habe mir einen berüchtigten Western angeguckt.
Einen berüchtigten Western, okay.
Ja, ein von der Sorte, ein Klassiker aus der Hollywood-Geschichte namens The Naked Spur. Ziemlich schlecht übersetzt mit nackte Gewalt. Ist aus dem Jahr 1953 und meine erste Frage ist, hast du von gehört?
Spur wie Spore?
Ja, richtig. Spur wie Spore.
Mhm. Naked Spur? Nee.
Spielt doch eine gewisse Rolle in dem Film. Hast du nichts von gehört?
Nee.
Okay, das ist einer von den fünf Western, die Anthony Mann zusammen mit seinem Hauptdarsteller Jimmy Stewart inszeniert hat.
Okay.
Die haben fünf Western gedreht. Unter anderem auch Winchester 73 und so. Also wirklich große Dinger.
Mhm.
Und das ist schon einer davon, die sehr, sehr viel beachtet worden sind und die man kennt. Anthony Mann wiederum, der Typ, den hatte ich hier schon, als ich über El Cid geredet habe.
Mhm.
Der hat auch die Glenn Miller Story inszeniert, wo auch James Stewart wieder Glenn Miller gespielt hat. Also war so ein bisschen sein Stammschauspieler.
Mhm.
Und das Drehbuch stammt von zwei Leuten. Einmal Sam Rolfe. Der ist lustigerweise der Creator der Original Man from U.N.C.L.E. Serie, die damals im Fernsehen lief.
Okay.
Diese Oldschool-Serie.
Ja.
Und Harold Jack Bloom, der wiederum hat Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel Man lebt nur zweimal. James Bond-Reihe.
Mhm.
Guter Übergang.
Ja.
Daniel Craig als James Bond.
Ich hab gerade gedacht, ja.
Ja. Und wir haben einen Western, der ein bisschen anders ist als andere Western aus dieser Zeit. Aber dazu komme ich später. Wir befinden uns 1868 in Kansas. Der Gesetzeshüter? Howard Camp, gespielt von James Stewart, ist dem flüchtigen Mörder Ben Vandergroat auf der Spur. Und wir bleiben nicht lange in Kansas, weil diese Jagd verläuft über mehrere Bundesstaaten, kreuz und quer durch Amerika. Und in Colorado trifft er dann auf den alten Goldgräber Jesse Tate und begegnet dem Unionsoffizier Roy Anderson. Der hat mittlerweile ein Führungszeugnis gekriegt von der Armee. Da steht drin, nicht so doll, weil James Stewart will natürlich, dass er sich ausweist und er zeigt ihm diesen Schrieb da. Und da steht drin, dass er unehrenhaft entlassen worden ist.
Mhm.
Also nicht unbedingt so der beste Soldat. Aber kurz danach müssen sich die drei zusammentun, um Vandergroat, der ganz in der Nähe irgendwie sich versteckt hat, zu stellen. Weil der sorgt erstmal dafür, dass die Boys, die unten irgendwie langreiten, von riesigen Steinen irgendwie attackiert werden, die er von oben irgendwie runterbuxiert.
Mhm.
Und da er sich auf dieser Anhöhe befindet, müssen die sich halt zu dritter zusammenraufen, damit die den so ein bisschen einkesseln.
Okay.
Also James Stewart alleine ist halt eine schwierige Aktion. Und James Stewart verspricht dem Goldgräber und dem ehemaligen Offizier $20, wenn er denen hilft. Die sagen, cool, wir sind am Start. Und die schaffen es, ihn und seine Lady, die übrigens noch bei ihm ist, gefangen zu nehmen. Mega gut besetzter Film. Vandergroat, der Mörder, wird gespielt von Robert Ryan.
Okay.
Den ich ja hier schon mehrmals lobend erwähnt habe. Odds Against Tomorrow ist ein super Film, wo er mitspielt. Hat auch in Stadt in Angst mitgespielt. Also mehrere Filme, über die ich hier schon geredet habe. Das dreckige Dutzend war er dabei.
Mhm.
Und sie wird gespielt von Janet Leigh.
Okay. Auch ein großer Name.
Psycho.
Mhm.
Das P ist Silent, wie wir wissen. Und der fängt schon in dem Moment an, wo die den fesseln, wo die den praktisch fixieren, fängt der schon an, die Situation zu manipulieren.
Okay.
Weil der Goldgräber spricht dann irgendwie James Stewart an und sagt dann so, Sheriff, sollen wir das und das machen? Und dann sagt Vandergroat, die Rolle von Robert Ryan, sagt er so, seit wann bist du denn zum Sheriff ernannt worden?
Okay.
Bist du gar kein Kopfgeldjäger mehr? So, weißt du, nach der Masche.
Uh-huh.
Und er wurde entlarvt. Und dann kam nämlich raus, auf seinen Kopf ist ein Steckbrief ausgesetzt worden von $5,000. Und der wollte die beiden mit $20 abspeisen. Das finde ich natürlich nicht so geil.
Auf, Moment mal, auf Jimmy Stewarts Kopf oder?
Nein.
Auf Ryan.
Auf Vandergroats Kopf. Ja. Er ist kein Sheriff, er ist ein Kopfgeldjäger. Er sucht diesen Typen, weil er steckbrieflich 5.000 kassiert, wenn er den abliefert.
Verstehe.
Und den anderen beiden gibt aber $20, die ihm helfen, ihn einzucashen, verstehst du? Ja, das ist schon mal nicht der saubere, coole, strahlende Held Jimmy Stewart, wie wir ihn aus anderen Filmen kennen.
Okay.
Und das ist schon ziemlich geil, wie dieser manipulative Mörder praktisch dann noch so anfängt, die Männer gegeneinander so aufzuwiegeln. Und wie viel von den 5.000 haben sie denn ihr Partner versprochen, fragt er dann so die Runde. Und das sorgt natürlich für Unruhe, sofort in dem Moment.
Mhm.
Und im Laufe des Films streiten sie sich ja auch immer wieder untereinander, weil sich so das Machtgefüge verschiebt sich.
Bleiben die denn an dem Ort die ganze Zeit? Oder?
Nee, die ziehen dann los, weil die müssen den ja abliefern, ja, wenn nicht.
Mhm.
Aber das ist so witzig, weil wenn zum Beispiel der ehemalige Offizier sich mit der Rolle von James Stewart so in die Haare kriegt, dann siehst du halt, wie Robert Ryan so in sich reingrinst.
Mhm. Na ja, klar.
Weil das halt übelst feiert, dass die beiden sich gerade so die Köpfe einschlagen, weißt du, so, weil das ist so, er weiß, das sind so die Situationen, wo er das ausnutzen kann, wo er eventuell flüchten kann oder was auch immer. Er weiß, wenn die natürlich alles überlegt machen und so weiter und wenn die natürlich alles rational.
Naja, der spielt die gegeneinander aus.
Kannst du angehen. Er spielt die gegeneinander aus, er macht das super gut.
Na geil.
Und jetzt geht's darum, jeder dieser fünf sieht seinen eigenen Vorteil.
Mhm.
Und man sieht auch nur diese fünf Charaktere in dem ganzen Film, bis auf eine einzige Szene, wo die so Native Americans begegnen.
Okay.
So ein kurzes Segment.
Mhm.
Ansonsten geht's wirklich nur um diese fünf, die quer durch die Lande ziehen und die sich dann versuchen, gegenseitig so ein bisschen zu verarschen. Und logischerweise fällt dann auch irgendwann mal der Satz, dass wenn man einen Steckbrief durch zwei teilt, ist immer noch besser, als wenn man ihn durch drei teilt. Und das sind ja so alles so Sachen. Und dann folgen wir so dieser Meute. Und ja, die Frau ist auch noch dabei von dem Mörder. Mhm. Und die muss auch noch in Schach gehalten werden. Und das ist schon geil. Und du hast, ich meine, ich habe James Stewart, Robert Ryan und Janet Leigh erwähnt. Also die anderen beiden sind jetzt auch nicht, auch keine No-Names. Ralph Meeker spielt den älteren Goldgräber. Und Millard Mitchell, den hat man schon in Singing in the Rain gesehen. Und der ist kurz nach dem Film verstorben. Ist auf jeden Fall auch ein Name, den man in der Filmgeschichte schon mal gesehen hat. Tolle Farben. So richtig strahlendes Technicolor, der Film. Du hast dann den größten Teil der Handlung verläuft dann irgendwie durch die Rocky Mountains. Mhm. Insofern hast du auf jeden Fall eine krasse Landschaft. Einzige Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass das Ende nicht so richtig zum Ton des Films bis dahin passt. Das hat mir ja so ein bisschen die Tonalität gestört. Ich werde jetzt nicht genau sagen, was ist, aber da dachte ich schon, da scheinen die Studios so ein bisschen kalte Füße gekriegt zu haben, weil ansonsten ist der Film ja eher sehr pessimistisch und nicht so Hollywood-mäßig für die damalige Zeit.
Das Ende aber, dann schon, ja.
Ja, es hat aber trotzdem irgendwie ein Hollywood-Ende, wo ich dachte, das ist ein bisschen inkonsequent.
Ja, schade.
Nichtsdestotrotz gab es eine Nominierung fürs Drehbuch.
Oh, okay.
Für die Academy Awards und The Naked Spur, Nackte Gewalt, ist auch auf der Schneiderliste.
Jetzt derzeit waren Western einfach echt größer, ne?
Ja, ja, aber auf jeden Fall.
Sag mal, jetzt hast du ja gesagt, dass die Großteil des Films dann unterwegs sind. Mhm. Und das sind alles echte Sets? Also, weil sonst hat man es ja auch voll oft, dass dann so die Nahen sind dann halt trotzdem irgendwie Studio.
Ja, die sind, naja, gut, okay, die sind zu einem bestimmten Zeitpunkt, verkriechen die sich in der Höhle, weil es draußen halt irgendwie stürmt. Mhm.
Ja, sowas ist dann wahrscheinlich Studio. Ja.
Sowas könnte Studio sein, fiel aber jetzt nicht störend auf. Aber okay. Was die Landschaften angeht, das wurde schon auch direkt in Rocky Mountains gedreht.
Okay, krass.
Mhm. Also.
Na geil.
So die Colorado-Gegend. Und schönes Ding. Guter Western. Es gab ja auch eine riesige Masse an Western und viele davon sind auch wirklich nicht gut. Mhm. Insofern kann man sich die gefeiert sind und die hoch in der hoch im Kurs stehen oder auf irgendwelchen Listen sind, die kann man sich schon mal zu Gemüte führen. Und das ist einer davon. Und war keine Zeitverschwendung.
Na, das klingt deutlich besser als das.
Ja.
Aber ich meine, früher, ne, so wenn du das mal mit heute vergleichst, wie oft wird heute noch ein wirklicher Western bei den Oscars nominiert? Also schon eher selten.
Ja, wirklich selten. Also nach Erbarmungslos kam noch nicht mehr so richtig viel, was Oscar-Nominierungen angeht. Ja. Also vielleicht mal vereinzelt jetzt für eine Kategorie, aber insgesamt
fällt mir das auch nicht sein. Der Größe, wie es halt früher war, wo halt eben große Western wirklich zum Teil die Oscars dominiert haben, das gibt's nicht mehr.
Aber auch halt nicht allzu oft. Also es waren dann bestimmte Jahre, wo dann bestimmter Western, wie Der mit dem Wolf tanzt oder so, oder in den 60ern, dass der hervorstach, aber es war jetzt nicht das dominierende Genre bei den Oscars. Also.
Nö, aber so Filme wie Die glorreichen Sieben, die haben ja schon in dem Jahr halt einfach mal abgeräumt.
Ja, ja. Ab und an, ja. Das stimmt. Wie gesagt, der hat einkassiert und einkassiert. 91 Minuten geht das Ding.
Ach, der hat den Oscar auch gewonnen, ja?
Nee, hat er nicht. Insofern war das falsche Wort.
Okay.
Achso, der hat einen kassiert, habe ich gesagt. Eine Nominierung kassiert, wollte ich sagen.
Ach so, Oscar. Okay.
Der hat eine Nominierung kassiert, hat ihn aber nicht bekommen.
Mhm. Ja, Drehbuch
Ja, und dadurch ist er natürlich auch relativ kurzweilig, dass so ein anderthalb Stündler ist und dann schon der Nachspann erscheint. Also ist jetzt nicht so ein Ding, was sich so groß in die Länge zieht.
Okay.
Ja. Dann würde ich mal zu den Punkten übergehen von Nackte Gewalt aus dem Jahr 53. IMDb ist bei einer 7,3.
Oh.
Es gibt keinen Metascore. Rotten Tomatoes 8,2 von 10 von den Critics. Mhm. 3,8 von 5 vom Publikum. Letterboxd 3,7.
Mhm. Das ist ja gar nicht mal so einstimmig. Ich sage, was?
Hast du mitgekriegt, dass ich es cool finde, dass sie alle nicht so heldenhaft gezeichnet sind wie in alten Hollywood-Western.
Ja.
Sondern dass das alles Arschlöcher sind, die auf ihren eigenen Profit irgendwie aussendet und auf ihren eigenen Vorteil. Und das ist schon, das macht diesen Film schon ein bisschen besonders, aber ist jetzt natürlich auch nicht, der ist nicht bei dieser 10-Punkte-Western-Riege wie andere Filme.
Ja, das habe ich mitbekommen, aber ich schwank trotzdem so ein bisschen. Mhm. Zwischen 8 und 8,5. Ich sag 8.
Die negative Variante ist die richtige.
Schön.
8 ist korrekt.
Okay. Hast du mit dem Gedanken gespielt, dass der auch besser sein könnte? Oder warst du da von Anfang an bei 8?
Nee, ich habe auch in den Bereich geschwankt, ehrlich gesagt. Ich habe geguckt, ob es noch eine 8,5 ist. Aber dafür ist er dann auch so ein bisschen vom Schauspiel und so. Es ist ja schon so ein bisschen verstaubt. Aber es sind ja wirklich Sachen wie The Good, The Bad and The Ugly und die glorreichen 7. Das sind ja wirklich wenig Western, die zeitlos sind aus der damaligen Zeit.
Ja, klar. Ja.
Sondern viele sind halt wirklich so, dass du denkst, so, ja, okay, so Jimmy Stewart halt so als zentrale Figur im Western ist so altes Hollywood halt. Mhm. Deswegen haben die es schwer, da so groß bei einer 10 oder Richtung 10 zu landen. Aber klar, eine 8,5 wäre auch noch legitim.
Ich fand ja diesen, also wir haben schon ein paar gesehen, die da so ein bisschen rausstechen, finde ich, weil dieser Oxbow-Incident, hieß der so?
Ja, der war auch gut.
Auch sehr anders, finde ich, weil halt dann eben so ein Kammerspiel als Western.
Ja, oder fast ein Gerichtsdrama.
Ja, ja, genau, ja. Und mir fehlen ja schon auch noch so ein paar von den Klassikern. Searchers habe ich halt zum Beispiel noch nie gesehen.
Naja, habe ich ja zum ersten Mal gesehen letztes Jahr. Ja. Das ist auch eine Lücke, die ich geschlossen habe.
Rio Bravo, bin ich mir nicht sicher, ob ich den kenne oder nicht.
Der fehlt mir auch noch. Ja, Searchers war ja mein erster John Wayne Western, also das da theoretisch, dass ich da noch Stoff hätte. Bis am Lebensende ist alleine schon bei dem Schauspieler.
Aber eben, ich finde, so die John Wayne-Filme, die ich kenne, die fahren nämlich genau die Schiene. Das ist eben der strahlende Held und
ne,
irgendeine Lady das auch, und das übliche Ding.
Es gibt ja auch viele Genre-Fans, die so Western mögen, die John Wayne-Western gar nicht mögen. Deswegen. So, weißt du, weil das irgendwie immer das gleiche Muster ist in einem anderen Szenario und die sagen, hast du einen gesehen, hast du irgendwie 30 andere gesehen. Deswegen wird ja The Searchers hervorgehoben, weil der so ein bisschen anders sein soll als die anderen, aber mir fehlt da der Vergleich, aber ich habe da auch nicht so richtig Bock auf den. Also der ist jetzt auch, John Wayne war für mich auch schauspielerisch jetzt nicht so der Typ, dass ich sage,
na eben.
Der ist jetzt ein krass. Muss ich jetzt alles sehen.
Ja. Na gut. Dann bringe ich jetzt einen Film aus dem Jahr 2013. Und der war auch Oscar nominiert. Ist aber ein schwedischer Film. Und jetzt gibt er das, der war nicht für den besten ausländischen Film nominiert.
Für Drehbuch?
Nee.
Auch nicht, okay.
Für Make-up und Hair.
Okay. Abgefahren.
Ja. Und ich bin darauf gekommen aus zweierlei Gründen. Zum einen war das ein Bestseller. Und das Buch lag auch bei meinen Eltern rum, so, und jetzt habe ich mitbekommen, dass das eben zum einen sehr erfolgreich war und nicht nur das, sondern war eben auch sehr beliebt, was sehr oftmals mit einhergeht, aber jetzt kenne ich halt Leute, die das gelesen haben und die fanden das grandios.
Der zweite Grund ist wahrscheinlich, du willst alle Make-up- und Hair-Nominierten der Oscar-Geschichte durchforsten.
Genau, natürlich.
Das ist dein nächstes Ziel für 23, oder?
Nee, es hat viel mehr. Ich wollte so ein bisschen vorarbeiten, weil dieser Bestseller aus Schweden, der wurde 2013 eben verfilmt in Schweden. Und das ist das Projekt, eins der nächsten Projekte von Will Ferrell, der davon die amerikanische Adaption macht.
So, ah, weiß ich, worum es geht.
Wir wissen ja, dass der Herr einen schwedischen Bezug hat durch seine Frau und da ja schon die ein oder andere Inspiration hergekommen ist. Und dieser Film war auch sehr erfolgreich, ähnlich wie das Buch. Und deswegen hat sich Herr Ferrell wahrscheinlich gedacht, geil, machen wir davon ein amerikanisches Remake. So, das Ding heißt Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Das ist sowohl der Titel des Romans als auch des Films. Den schwedischen Titel, den spare ich mir. Aber ich kann noch den englischen Titel beisteuern, weil so findet ihr den ja auch auf Letterboxd und Co. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. Ja, same, same. So, du hast davon gehört?
Ja, meine Mutter hat das Buch damals gelesen. Die hat ja eine Menge von diesen Bestsellern gelesen. Da lag das auch rum.
Mhm, und?
Haben wir was gemeinsam mit unseren Eltern? Die fand das toll. Ich hab's nicht gelesen, aber ich weiß natürlich, dass es das gibt und ich wusste auch, dass es verfilmt worden ist.
Okay, aber den Film hast du demnach auch nicht gesehen.
Nee, den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe tatsächlich auch von dem Projekt von Will Ferrell mitbekommen.
Mhm.
Und Lee, der Komplettist, muss natürlich das schwedische Werk erstmal gucken.
Ja, du, weil den Will Ferrell-Film werde ich mir natürlich zwangsläufig angucken. Und ja, so habe ich dann schon mal das Original dazu gesehen. Das ist auch nicht verkehrt.
Nee, verkehrt ist es nicht.
Tja, und jetzt pass auf, das ist ein wirklich sehenswerter Film. Das kommt noch dazu. Deswegen, das war hier überhaupt keine Zeitverschwendung, sondern alles das richtig hilft. Gemacht. Ja.
Das hilft, ja.
Und wie Mo immer so schön sagt, meine nette Sofabegleitung, die hat nämlich das Buch gelesen und dadurch hatte ich quasi einen Live-Audio-Kommentar und wir konnten immer wieder so einen Abgleich machen mit Buch und Film. Weil das ist ja immer so eine Herausforderung, erst recht bei so einem Bestseller und das geht hier in den Comedy-Bereich und wenn der halt eine Tonalität hat, die von sehr vielen Menschen so lustig gefunden wird, dann ist es ja oftmals genau das, die Krux, das so in den Film zu übersetzen, dass das ähnlich ankommt. Erst recht, wenn es darum geht, dass du hier eine Geschichte hast, wo so viele verschiedene Stationen durchlaufen werden, das alles aus einem Buch dann so runter zu kürzen, dass du ein Drehbuch daraus hast und das dann eben ein Film mit einer erträglichen Länge wird, da ist halt dann auch immer die Frage, ne, was streicht man, worauf kann man verzichten, was muss man gegebenenfalls anders machen und so war das hier natürlich auch. Du hast hier, die Figur durchläuft hier so viele Stationen, dass hier ein paar Figuren zusammengefasst wurden zu einer oder manche Stränge halt komplett gestrichen wurden oder Anschlüsse ein bisschen anders gedreht wurden, damit das halt in einem Film als Film funktioniert. Weil, wie der Titel schon verrät, es geht hier um das Leben eines 100-Jährigen. Der hat natürlich ein bisschen was erlebt. Weil Allan Carlson, der hat zu Beginn des Films im Altersheim seinen 100. Geburtstag. Wir sehen also, wie da in der Küche alles vorbereitet wird. Die haben eine riesen Torte an den Start gebracht, fangen an Kerzen zu zählen, verzählen sich andauernd und zünden die schon mal an und alles so halt letzten Vorbereitung für seine große Geburtstagsparty. Und gleich auch zu Beginn des Films hören wir Allan aus dem Off erzählen. Und er erzählt, ich wurde schon oft in meinem Leben angebrüllt von verschiedenen Leuten. Er sagte, die erste Person, die mich angebrüllt hat, war wahrscheinlich meine Mutter bei meiner Geburt. Da erinnere ich mich nicht mehr so gut dran, aber ich habe selber ja wahrscheinlich auch gebrüllt. Und so erzählt er halt aus dem Off, wie er ins Altersheim gekommen ist, beziehungsweise da gibt es immer wieder Unterschneidungen und wir sehen dann eben die Real-Life-Situation davon. Das heißt, die dröseln sein Leben so ein bisschen in Flashbacks auf. Parallel dazu gibt es aber eben die Handlung im Jetzt, an seinem 100. Geburtstag. Weil Allan ist ein sehr impulsiver Typ, der recht einfach gestrickt ist. Wir erfahren dann auch recht zu Beginn, dass seine Mutter, die hat ihm so die Lebensweisheit mitgegeben, dass es ist, was es ist und es wird sein, was es sein wird. Also im Endeffekt nimmt es so, wie es kommt und mit der Maxime geht er durchs Leben.
Que sera, sera.
Ja, total. Die schwedische Doris Day. Und er hat vor allem diese Philosophie so verinnerlicht, weil seine Mutter relativ früh gestorben ist. Mhm. Als der 9 Jahre alt war, meine ich, ist seine Mutter gestorben. Ja, und dann musste er sich was überlegen und dann erfahren wir, dass er eben relativ früh schon in Kontakt gekommen ist mit Dynamit, weil er eben als kleiner Junge schon entdeckt hat, wie geil das ist, Dinge in die Luft zu sprengen. Sein Vater hat sich nämlich nach dem Tod seiner Mutter, der war ein krasser Idealist, hat sich sehr für Abtreibung und Verhütung eingesetzt und hat dann in Russland seine eigene Republik auf 15 Quadratmetern in Moskau ausgerufen und ja, alles ein bisschen schräg. Jedenfalls war Allan halt relativ früh auf sich allein gestellt oder immer eben an Personen gebunden, die ihm gerade irgendwie geholfen haben. Und ja, weil er aber eben schon auch von seiner Mutter mitbekommen hat, dass zu viel Nachdenken nicht gut ist, weil es zu nichts führt. Er sagt, guck dir deinen Vater an, der hat so sein Leben lang nachgedacht und was hat es ihm gebracht? Nichts, weil der wurde dann nämlich von den Russen umgebracht. Dafür, dass er da seine eigene Republik ausrufen wollte. Ja, und dann landet Allan eben durch seine Liebe zu Dynamit und zu der Liebe, Dinge in die Luft zu sprengen, landet der dann eben auch beruflich in dem Sektor Und die Handlung erzählen wir aber eben immer wieder in Flashbacks, was so sein Werdegang ist. Und der ist ziemlich abgefahren. Deswegen also dieses Leben des 100-Jährigen, das war sehr abenteuerlich. Und es hat mich an vielen Punkten an Forrest Gump erinnert. Also die Struktur ist echt vergleichbar, weil du hast hier halt auch so ein bisschen das Modell Simpleton, dass du so einen sehr einfach gestrickten Typen hast, der sich durch die großen Weltereignisse durchmogelt oder da immer so reinstolpert, dann aber auch Forrest Gump ähnlich immer einen krassen Einfluss nimmt. Also hier wird zum Beispiel halt erzählt, dass Alan ausschlaggebend für die Atombombe war, weil er dann Oppenheimer den entsprechenden Tipp gegeben hat und sowieso, also der begegnet hier den krassesten Leuten. Es gibt hier die Texten dann auch krasse Figuren dazu, so aus der Weltgeschichte. Die Russen wollten nämlich Einstein kidnappen, haben an aber seinen sehr ähnlich aussehenden Bruder Herbert Einstein gekidnappt, der wiederum das komplette Gegenteil ist, zumindest was so das intellektuelle Gepäck angeht. Und ja, der ist ähnlich stumpf gestrickt wie Alan, also eigentlich noch sehr viel stumpfer so, der ist sehr einfach. Und der landet dann eben zusammen mit Alan in so einem russischen Arbeitslager mit seinem Gulag und da lernen die sich kennen und freunden sich an. Und Herbert Einstein, der spielt dann auch noch eine größere Rolle im weiteren Verlauf. Und es gibt hier also echt sehr viele, sehr, sehr coole Figuren. Also das Coole ist auch, Alan sagt immer die Wahrheit. Und die Handlung ist eigentlich die, dass er dann eben an seinem 100. Geburtstag im Altersheim aus dem Fenster steigt und geht. Ne, der ist so im Erdgeschoss und dann klettert er einfach aus dem Fenster und geht. Und geht da an den Bahnhof und fragt, wann hier das nächste Transportmittel aus der Stadt fährt. Und dann steigt er in den Bus. Vorher kommt aber noch so ein Typ mit von so einer Motorradgang an. Der hat einen Koffer dabei und der muss pissen. Kriegt aber diesen riesen Koffer nicht mit in die Toilette und drückt den dann Alan in die Hand und sagt, er soll kurz drauf aufpassen. Und dann nimmt Alan den Koffer und marschiert halt los, weil sein Bus gerade fährt. Und hat den Koffer die ganze Zeit dabei. Und dann landet er bei Julius, der dann an diesem Busbahnhof wohnt, wo jetzt mittlerweile kein Zug mehr fährt. Und dem erzählt er dann eben, was jetzt passiert ist. Der weiß, dass er dieser 100-Jährige ist, weil das ja eben auch in der Presse so ein bisschen publik gemacht wurde. Mhm. Ja, dann machen die den Koffer auf und dann sind da 50 Millionen drin. Ja, und dann kommen natürlich die Gang, von der er den Koffer hat, und wollen das wieder haben.
Okay.
Ja. Und dann, ja, dann begegnen sie noch einem dritten Typ, Benny, der ist Langzeitstudent, der aber nie ein Studium abgeschlossen hat. Und das ist auch eine sehr lustige Figur, weil der ist von sehr vielem, also der ist ganz vieles, aber immer nur fast. Also der ist fast Tierarzt geworden, ist fast Biologe geworden und fast irgendwie das und das. Und Psychologiestudium hat er auch fast abgeschlossen. Aber halt alles immer nur fast, weil er hat große Probleme, sich fix für etwas zu entscheiden. Und er rechtfertigt es damit, dass sein Wissensdurst einfach niemals gestillt wurde und deswegen hat er halt sehr vieles angefangen. Und das macht er jetzt aber halt schon seit 30 Jahren. Ja, also auch eine sehr witzige Figur und weil Alan eben so ehrlich ist, erzählt er dem auch gleich, ja du, wir haben hier die 50 Millionen und die sind von dem Typ und das ist passiert und dann sind sie mit dem unterwegs und sind sie also schon zu dritt und dann geraten sie auch noch irgendwann an eine Frau und die hat auch noch einen Elefanten. Und dann sind sie auch noch mit der unterwegs.
Okay.
Und das Geile ist, Alter, das feiere ich so an diesem Film. Also du hast hier Alan, Julius, Benny und Gunilla. Die sind dann eben in der Konstellation eine ganze Weile unterwegs. Und an Gunilla hängt halt Sonja dran, der Elefant. Und das Geile ist, Sonja ist halt auch knallhart an der Stelle in den Credits gelistet. Also der Elefant und die zwei anderen Elefanten, also ne, drei Elefanten haben hier Sonja gespielt, die tauchen in den Credits vor der ganzen Rockerbande auf und so, also allem wäre, sonst wäre da noch mitspielt.
Weil die eine wichtigere Rolle haben.
Nicht mal, das ist ja das, das Schöne, nee, also Sonja spielt schon eine wichtige Rolle,
okay,
aber lange nicht so wichtig wie jetzt dieser Gangsterboss oder sonst was, aber halt, ich weiß, so rechtfertigt auch nicht die Screentime oder so, aber wie auch immer, fand ich sehr sympathisch. Zumal eben sonst so die Filmtiere ja also irgendwo gegen Ende geführt werden.
Ja, ja, normalerweise schon.
Und hier ist Sonja und die zwei anderen Elefanten sind hier gleich sehr okay. zu Beginn gelistet. Das fand ich sehr sympathisch. Ja, eben, es gibt ein Sequel zu dem Film, da spielt dann wohl auch irgendwie ein Affe eine größere Rolle. Der ist auch recht früh in den Credits gelistet. Also irgendwie
der Top-Billing, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, Top-Billing-Ausgabe.
Das ist so geil, Alter. Ja, Top-Billing geht an den Affen, Alter. Oh, ja.
Wäre schon lustig.
Ja, und so durchläuft er hier in einer Stunde 54 eben sehr wilde Stationen und lernt halt die großen, also Weltführer kennen. So, der hängt eine Zeit lang mit Stalin ab und Franco und also im Buch lernt er eigentlich auch noch Mao kennen und so. Und das ist aber eben, das sind dann Sachen, die im Film nicht stattfinden. Aber der Film ist rund. Mhm. Und ja, das hätte man wahrscheinlich wirklich auch noch auf 3 Stunden auswälzen können und so. Aber die haben, glaube ich, ganz gute Kompromisse gemacht, weil dann doch recht viel Drive drin ist. Und es ist halt auch hier wieder so ein bisschen das Erfolgsrezept von Forrest Gump wahrscheinlich. Du hast hier schon eine recht sympathische Hauptfigur, die sich halt hier so mit sehr viel gutem Herz durch den Film stolpert. Und ja, das macht Spaß.
Ja, you had me at Forrest Gump, was will ich dir sagen? Also, mehr brauche ich nicht.
Ja.
Obwohl du dann, also diese Forrest Gump-Vibes sind so ein bisschen gewichen, als du dann mit dieser Rocker-Gang ankamst, da dachte ich so, wird es dann so wird es dann zu Lethal Weapon oder? Also,
so actionreich wird es natürlich nicht. Dem passieren halt dauernd.
Sind immer so Stationen.
Ja, dem passieren halt so Pannen auch mit denen, weißt du, weil, also keiner von unseren Protagonisten hat ja irgendwie böse Absichten oder, also erst recht keine kriminelle Energie.
Ja, ja.
Alan ist ja eigentlich auch. Alan ist auch mit dem Geld so, ah ja, okay, gut, und jetzt ist halt so, das juckt den auch nicht. Weißt du? Der denkt sich nicht, oh geil, jetzt haben wir 50 Millionen, jetzt habe ich ausgesorgt, jetzt kann ich mich absetzen oder sonst was. Der fährt ja auch mit dem Bus gezielt dahin, wo der Typ am Bahnhof ihm sagt, da ist nichts. Also ja, das Nichts wird aber total unterschätzt. So, das ist halt, also Alan ist super einfach gestrickt und dann fährt er da hin und dann hat er halt den Koffer dabei und Julius tickt natürlich völlig aus, als er diese 50 Millionen sieht. Und Alan sagt, ja, okay, cool, ja, dann, okay, dann nimm doch die Hälfte. So, jetzt sind wir halt zu zweit. So, das ist das völlig tiefenentspannt mit allem. Und dann kommt halt irgendwann dieser Rocker an und den sperren sie dann in so einen Kühlschrank, ne, weil Julius ist Jäger und der hat dann da so ein großes, so ein Kühllager, wo sie den erstmal einsperren. Und damit er aufhört rumzuschreien, machen sie die Kühlung an. Der soll sich entspannen.
Okay.
Und dann picheln sie erstmal ein und dann vergessen sie total, dass sie den da eingesperrt haben.
Dann
erfriert er halt. Ja, und dann denken sich, okay, ja gut, dann müssen wir den jetzt irgendwie entsorgen. Julius hat dann einen Plan. Und dann fahren sie mit der Dresine, ne, weil die sind ja da in diesem alten Gleisding, fahren sie mit der Dresine da zu dritt, also mit der Leiche halt, erstmal wohin.
Okay.
Und Alan hat aber halt auch keinen Stress, das Leuten zu sagen, wenn sie ihn danach fragen. Deswegen, also er ist ja auch immer ehrlich. Und deswegen ist es halt auch so geil, weil er dann eben ja von den Russen auch, ne, weil er mit den Amis die Atombombe entwickelt, wollen dann natürlich auch die Russen an ihn ran und so. Und er ist halt immer zu jedem ehrlich. Und das ist halt so geil, weil sie ihn dann irgendwie auch zum Doppelspion machen wollen und so. Und das ist halt, ne, wenn ein Spion permanent ehrlich ist, ist halt, aber es funktioniert trotzdem. Also, er kommt da echt gut durch mit. Ja. Ah, Mann, zu Beginn seines Lebens ist er auch noch über einen langen Zeitraum in der Psychiatrie. Wird da dann auch vom Rassenbiologen für schwarz gehalten. Das ist auch noch so ein Ding. So, Alter, was? Daraufhin wird er erstmal sterilisiert. Da läuft dann auch ein bisschen was schief, aber er sieht das alles tiefenentspannt. Ja, also Alan Carlson wird von Robert Gustafsson gespielt. Und das Geile ist, deswegen auch die Oscar-Nominierung, der war 48 zum Dreh.
Okay.
Und er spielt aber halt auch den 100-Jährigen. Und ja, die Maske ist gut.
Sieht nicht maskiert aus.
Nee. Also funktioniert echt gut. Und klar spielt er dann natürlich auch sich halt in den jüngeren Zeitebenen. Ja, und eben deswegen die Oscar-Nominierung. Und hier sind,
weißt du, ansonsten
in dem Jahr für Make-up? Nein, das habe ich nicht nachgeguckt.
Eine Lee-Frage wollte ich auch mal stellen.
Ja, vollkommen legitim. Das interessiert mich jetzt. Ja, jetzt interessiert es mich natürlich erst recht. Jetzt gucke ich das nach. Mhm. Ja. Ansonsten haben wir hier aber auch keine prominenten Schauspieler. Also, außer vielleicht den kennt man aus, ja, man kennt den eh, 111 Credits hat eine Menge gemacht, war hier Bricktop in Snatch, Alan Ford. Den kann man kennen. Ne, der Alte mit den Schweinen. Der spielt hier nämlich halt auch so den Oberbösewicht, der in Bali sitzt und permanent mit den Schweden, mit der Rockerband telefonieren muss.
Naja, ich weiß, wer das ist. Okay. Trägt meistens so eine dicke Hornbrille, wa?
Ja, genau, hier allerdings ohne Brille.
Mhm.
So, jetzt gucken wir nochmal, wer in diesem Jahr den Oscar gewonnen hat. Also das Sequel, das kommt insgesamt nicht so gut an wie der Film.
Mhm.
Aber ist jetzt eh nicht so, als wäre die Kritik hier völlig am Ausrasten. So, gucken wir mal. Academy Awards 2016. Und Make-up ging an Mad Max Fury Road.
Mad Max Fury Road hat Make-up bekommen.
Mhm.
Mhm.
Und es waren nur 3 Nominierte und der war einer davon. Der dritte war The Revenant.
Okay, 1-3 Chance. Also einfach geht's nicht, Schweden.
Naja, aber wenn die Konkurrenz halt Revenant und Mad Max heißt, dann...
Ja, klar.
Hast du es nicht leicht.
Schon hartes Brot.
Ja, aber ich meine, die Nominierung geht vollkommen klar.
Mhm.
Und ist schon krass, weil es sich eigentlich hier auf die eine Person beschränkt, ne?
Habe ich auch gerade gedacht,
viel
ja.
Make-up zum Einsatz kommt.
Genau, normalerweise ist ja dieses Make-up-Department immer so das Gesamtwerk von dem Film, aber hier ist ja wirklich nur er der Ausschlaggebende.
Ja.
Wo die sich austoben dürfen. Cool.
Naja. Jetzt noch ein paar Fakten zum Roman. Der erschien 2009, war dann 2010 schon das meistverkaufte Buch in Schweden, wurde dann in 35 Länder verkauft, dort übersetzt und Stand 2014, habe ich nur gefunden, war das über 6 Millionen Mal verkauft. War 2012 in Deutschland 31 Wochen auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste.
Mhm.
Also mal kurz über ein halbes Jahr. Das ist schon alles sehr, sehr ordentlich. Ja, das Buch erfreute sich großer Beliebtheit. Und der Film hat 63 Millionen Kronen gekostet. Das habe ich umgerechnet. Das sind 5,65 Millionen Euro. Na, also so gesehen ein kleiner Film.
Mhm.
Und das ist schon krass, weil der durchläuft hier halt, ne, diese großen Stationen und da sind halt auch Weltkriege und Co. dabei. Deswegen, also das ist schon auch Kostüm und so Art Department mäßig recht aufwendig. Dafür sind halt die 5,5 Millionen echt ein schmales Budget eigentlich. Ah, aber hat funktioniert, hat weltweit über 51 Millionen Dollar eingespielt. Das ist definitiv ein Erfolg und deswegen war es natürlich auch nicht überraschend, dass da zwei, drei Jahre später das Sequel kam. Das werde ich mir dann auch angucken, aber jetzt habe ich natürlich erstmal Bock, dass Will Ferrell hier in die Pötte kommt und das Ding macht.
Mich hast du, habe ihn gerade auf die Watchliste gepackt.
Sehr schön.
Kommt hier aber bei unseren Kollegen nicht so doll an.
Nee, das ist jetzt auch kein Film, wo die Kritik vollkommen durchdreht.
Also Dennis so 2,5 und so, alles so 2,5 bis 3,5 Sterne-Bereich, so, da bewegt sich das.
Ja, also du kannst ihn dir auf Amazon angucken, da ist er auch auf Schwedisch, deutschen Untertiteln.
Cool.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass du hier deinen Spaß hast.
Danke für diesen Tipp. Ja, das klingt so ein bisschen,
also, ist natürlich kein Forrest Gump, ne? Aber es ist halt eben so eine kleine schwedische Variante davon. Die Figuren hier, also hier gibt es wirklich sehr sympathische Figuren.
Mhm.
Ja. So, jetzt die Punkte. 7,0 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 58. Rotten Tomatoes von der Kritik 6 Punkte. Und vom Publikum 3,6. Das ist wirklich alles nicht besonders. Letterboxd 3,3 im Schnitt. Felix Herngren übrigens Regie gemacht. Der hat primär in Schweden gearbeitet oder ausschließlich eigentlich, 20 Credits, 2016 eben auch das Sequel gemacht und hat aber tatsächlich 28 Schauspiel-Credits. Ja, und der Autor des Romans, Jonas Jonasson, das ist so ein klischee-schwedischer Name, oder? Das ist so krass, ey.
Ja. Dass sie das einfach nochmal wiederholen und dann so ein Das ist wirklich witzig.
Weil im Grunde heißt der ja nur, also ne, haben wir ja gelernt, würde der dann ja nur Jonas Jonas heißen.
Ja.
Und so ist er halt der Vater von, der Sohn von Jonas, Jonasson. Aber im Grunde heißt er halt Jonas Jonas.
Und Jonas Jonas ist ein seltsamer Name.
So nice, they named him twice.
Ja. Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil du hast gar nichts aussetzt gehabt an dem Film.
Nee, aber ich weise darauf hin, dass das kein Forrest Gump ist, ne? Das ist halt eben so die...
Das heißt nicht, dass es keine 10 sein kann, weil, weißt du, auch kleine Filme kriegen ja von dir meistens eine 10, wenn du die gut findest.
Ja, okay, dann nochmal, ich bin hier nicht bei 10. Nochmal ganz explizit, ich bin hier nicht bei 10.
Ich hätte dich jetzt nicht auf eine 10 eingegliedert, aber es wäre im Bereich des Möglichen, weil du warst schon ein paar Mal bei einer 10, wo ich gedacht habe, das kann keine 10 sein. Und jetzt dachte ich, okay, zwischen 8 bis 10 kann das alles sein. Mhm. Und deswegen nehme ich die goldene Mitte und sage 9.
8,5.
8,5? Mhm. Okay. Ja gut, dann war es die Richtung. Ja, weil, also außer von wegen, es ist jetzt kein Forrest Gump, aber es geht in Richtung, schwedische Version davon.
Nee, ich habe ja auch überhaupt nichts
auszusetzen. Aber ansonsten gab es ja nichts Negatives, also.
Nee. Ich hatte hier wirklich meinen Spaß mit dem Film. Ein paar Mal echt auch laut gelacht, weil so ein paar Figuren sind echt einfach so, durch ihre Trockenheit halt auch so geil. Ja.
Ja, dieser skandinavische Humor. Du hast Lilyhammer nicht gesehen, oder?
Nee.
Serie. Alter. Die war so ein Highlight. Das war eine unfassbar lustige Serie.
Aber war das nicht auch eine Crime-Serie?
Nee, das war die Serie, naja, indirekt. Das war die Serie von dem Typen, der Stefan Sand, der vorher bei den Sopranos war.
Okay.
Und nachdem Sopranos abgedreht war, hat er halt auch wieder Mafiosi gespielt. Mhm. Der aber aufgrund von Geschichten, die da gelaufen sind, nach Schweden flüchten musste. Und guckt auf der Landkarte, wohin fliegen muss und erinnert sich, dass irgendwann mal 84 die Olympiade war. Mhm. Und geht dann in dieses Kaff als krasser Mafiosi, der vorher so in New York unterwegs war, weißt du? Mhm. Und ist auf einmal ein Lilyhammer mit diesen ganzen schwedischen Dorfdeppen und so. Mit dieser, spricht die Sprache nicht. Und das ist so lustig, wie er sich da so durchschlägt und sich da irgendwelche Kompagnons sucht und so, mit denen er dann so rumzieht und so komplett irgendwie eine neue Welt da aufeinander prallt, so aus wirklichen Muttis und eher so mittendrin.
Aber da gab es ein paar Staffeln von, ne?
3 Staffeln gab es, glaube ich, ja.
Okay. Aber also fürs Protokoll, Lillehammer ist in Schweden. In Norwegen, nicht in Schweden, so rum.
Ach stimmt, Lillehammer ist in Norwegen. Ja. Aber trotzdem, skandinavischer Humor. Geht schon alles in die Richtung.
Ja, total.
Sehr trocken alles.
Deswegen auch, dass das dann manchmal so ein bisschen chaotisch wird und so, das kennen wir ja auch aus in China essen sie Hunde und sowas. Mhm. Ja, also ich mag eigentlich.
Der ist wiederum Dänemark, würde ich sagen.
Stimmt, das ist ein dänischer Film. Aber ist schon krass, ne? Also ich finde, es gibt wenig Genres aus Skandinavien, wo man so pauschal sagen könnte, das können die nicht. Weil es, also jetzt zuletzt, ich habe ja auch echt sensationelle Horrorfilme aus Schweden oder Norwegen gesehen. Und ich finde gerade so, wenn es um schwarzen Humor geht, das können die richtig, finde ich.
Ich hab was.
Guck mal hier, den wir beim Fantasy Filmfest hatten auch. Grandioser Film.
Ja, klar.
Mit der Tante und ihrem Gesicht.
Aber hier, Romcoms.
Das können sie nicht. Habe ich halt noch nie was aus der Richtung. Ich habe von
Romcoms jetzt nichts Großartiges mitbekommen, dass die jetzt irgendwie da krasse Skills
nicht
haben.
Muss aber nicht heißen, dass sie es nicht können.
Okay, vielleicht Vorteils-Guess.
Ja, mir würde auch wirklich keiner einfallen jetzt.
Nee, mir auch nicht.
Der Romcom aus Schweden. Siehst du, auf so ein Level begeben die sich gar nicht. Das machen die aus Prinzip nicht.
Naja, das Problem ist, dass deren Humor, was diesen Com-Anteil angeht, ist ja so schwarz.
Ja, eben.
Das kannst du mit einer romantischen Film gar nicht verknüpfen, Alter. Da gibt es auf jeden Fall Leichen. Insofern, das ist dann keine Romcom mehr.
Ja.
Denke mal, so kann man das sehen.
Aber ich meine, im Grunde, wenn ich mir eine skandinavische Romcom vorstellen müsste, dann wäre es wahrscheinlich wirklich sowas wie The Lobster.
Ja. Also wenn man jetzt The Lobster als Romcom bezeichnen würde, das ist wahrscheinlich nur du. Aber ja, klar.
Ist für mich die beste Romcom
ever. Also Lobster, wenn da nicht ein Grieche hinterstecken würde.
Oder das könnte...
Das hat schon einen schwedischen Touch.
Ja.
Bin ich bei dir.
Vielleicht auch gerade durch diesen Minimalismus, wenn man das irgendwie so mit skandinavischen Möbeln auch in Verbindung bringt.
Vielleicht, ja.
Ja, gut. So viel zum 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Cool.
Ich glaube, wie heißt die Fortsetzung? Der 100-Jährige. Nee, das ist dann der 101-Jährige. Ich glaube, der seine Rechnung nicht bezahlte und irgendwas.
Aber der erzählt ja dann auch so Stationen aus der Geschichte. Erzählt er dann andere Stationen im Sequel oder geht es dann nur um die Gegenwart?
Habe ich versucht zu recherchieren und anscheinend, ja, erzählen die dann andere Stationen aus der Vergangenheit.
Naja, okay. Vielleicht kommt und, da mal.
So wie ich das, was ich bisher herausfinden werden dann da eben auch noch andere Elemente aus dem Buch aufgegriffen. Mhm. Mao weiß ich nicht, aber da ist dann eben, weil Herbert Einstein hat dann wohl irgendwann auch mal noch eine Freundin und die ist ähnlich stumpf wie er und wird dann aber auch Präsidentin von irgendeinem Land.
Okay.
Und ja, die findet hier aber gar nicht statt.
Ja, manchmal haben die in filmischen Sequels ja tatsächlich so Elemente aus dem ersten Buch teilweise mit in das filmische Sequel übernommen und haben das mit eingeflochten und so.
Ja, weil sie gibt es dann das eben im Sequel, deswegen
okay.
Gehe ich davon aus, dass sie da wieder Dinge aus dem ersten, also aus dem Roman erzählen, ja.
Okay. So, dann mache ich mal weiter. Ich habe übrigens gerade ein SMS bekommen. Ich habe gestern mit dem Vodafone-Typen telefoniert, wegen meiner Bandbreite hier. Der hat meine Bandbreite verdoppelt. Und das wurde jetzt gerade umgestellt. Also wenn es jetzt hier super schnell wird, so voll Star Wars mäßig, dann ist das meine Bandbreite gerade.
Hey. Okay.
Da siehst du mal, was für Langeweile man hat, wenn man zu Hause rumhängt. 4 Tage, dass ich mich gefreut habe, dass der Typ von Vodafone anruft und mich voll quatscht.
Ja.
Normalerweise rufen die immer in der Zeit an, wo ich schlafe. Aber mein Schlafrhythmus ist so im Arsch, dass ich mit dem da locker 10 Minuten telefonieren konnte, der meine Tarife da umgestellt hat. Ich so, ja, cool, mach.
Mensch.
Witzig. Ja, jetzt ist es passiert. Gut. Dann mache ich weiter mit meinem zweiten Film.
Mhm.
Und das ist ein Sportler-Biopic.
Oh.
Mit dem Namen Cobb.
Cobb. Mit 2B?
Mit 2B. Mhm. Das ist richtig, mein Freund. Der Regisseur des Ganzen war Ron Shelton. Der hat 11 Credits. Wir hatten ihn schon, denn unter diesen 11 Credits war Dark Blue.
Ach, der Polizistenfilm.
Genau. Mhm. Und das ist auch der Regisseur von White Man Can Jump.
Ach, was? Okay.
Mhm. Haben wir wahrscheinlich erwähnt, als wir über Dark Blue geredet haben.
Ja, ja, bestimmt.
Und der adaptierte einen Zeitungsartikel von Al Stump namens Ty Cobb's Wild 10 Months Fight to Live.
Mhm.
Und diese 10 Monate, die zu diesem Artikel geführt haben, sind quasi auch die Handlung von dem Film.
Okay.
Zuallererst zu der Person, um die es hier geht. Ty Cobb ist einer der legendärsten Centerfielder in der Baseballgeschichte. Der hatte seine Anfänge wirklich im Urschleim. 1905 bis 1928 war der aktiv. Und anfangs ist die Baseballliga so aufgezogen worden, dass da irgendwelche Clowns übers Feld gelaufen sind, dass das so alles entertainmentmäßig gemacht worden ist, weißt du? Und der nahm diesen Sport aber super ernst. Der hat das gehasst. Und der hat das immer ignoriert, diesen komischen Entertainment-Faktor, sondern der wollte einfach nur irgendwie da der Beste werden. Und der nahm seinen Sport sehr ernst und hatte eine Betting Average, also praktisch so ein Durchschnittswert von den Hits, die er hatte, die ewig lange nicht geschlagen wurde und die immer noch irgendwie in der Top 10 ist oder so, der kompletten Baseball-Geschichte.
Weißt du da eine genaue Zahl?
Es war irgendwas um die 450.
Okay.
Also ziemlich enorm. Aber er war super umstritten. Der beleidigte jeden bei seinen Runs, ohne Rücksicht auf Verluste, mit den Spikes, die er sich auch vorher so schön angespitzt und angefeilt hat, so vor dem Spiel. Mit den Spikes zuerst in Richtung First und Second Base, schön die Leute umgenietet, blutige Schienbeine, scheißegal. Und wurde ständig vom Publikum ausgebuht. War ein super verhassender Typ damals gewesen.
Ist geil, heute würde man so jemanden feiern, ne?
Jetzt kommt's aber, er liebt es. Das ist das Krasse.
Ach, okay.
Er wird halt ausgebuht und wird halt so beworfen aus dem Publikum und er steht halt davor und sonnt sich halt darin, so weißt du, er feiert es. Weil er halt nämlich sagt, nur mächtige Menschen werden gehasst. Präsidenten, Könige, Mhm. Weißt du? Mhm. Das sind immer so die Leute, denen man Hass entgegenbringt. Insofern hat das auf jeden Fall zu was gebracht, wenn er so viel Hass entgegenkriegt, irgendwie wie,
okay,
wie er gerade bei diesem Spiel.
Was Ähnliches hat Stalin in meinem Film auch gesagt.
Ah ja, witzig. Naja. Ja, und hier haben wir, ich meine, du hast ja über den 100-Jährigen geredet, der auch ständig angeschrien worden ist von irgendwelchen Leuten. Also wenn der Cop begegnet wäre, dann kannst du davon ausgehen, dass der ihn auch angeschrien hätte, weil es ist ein sehr lauter Typ.
Okay.
Und der schreit auch sehr gerne. Und
aber hat der dann auch für mehr Zuschauer gesorgt oder so? War das dann so ein Hype, dass die Leute den auch sehen wollten, weil die das so gehasst haben? Oder wodurch lag sein Erfolg ausschließlich darin, dass der halt echt gut war?
Nee, der war halt mega gut. Insofern waren natürlich die Leute auch im Stadion, weil sie eine erfolgreiche Mannschaft irgendwie verfolgt haben, die für die er gebettet hat. Aber ob die jetzt extra wegen ihm ins Stadion gegangen sind, um ihn schreien zu hören, weiß ich nicht.
War das denn in der Zeit schon so aufgestellt mit dem Ligabetrieb und Championship und allem?
Ja, das kam ein bisschen später. Mhm. Das war nicht direkt 1905, aber es war, glaube ich, in den 20ern gab es schon eine Baseball-Liga.
Okay.
Und jetzt ist das Interessante am Film, oder jetzt mal von den Leuten, die zum Beispiel sich für Baseball überhaupt nicht interessieren, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht überhaupt nicht um seine Baseball-Karriere, beziehungsweise geht es nur indirekt darum, sondern es geht darum, dass Ty Cobb in den 60er Jahren, mittlerweile natürlich extrem gealtert und nicht mehr in bester Verfassung, den berühmten Sportjournalisten Al Stumpbrand zitiert. Das ist der besagte Herr, der diesen Zeitungsartikel verfasst hat. Mhm. Der wird gespielt von Robert Wool. Mhm. Schönen Gruß an Alessandro. Das ist die Hauptrolle aus Mistress. Von dem Losfilm, den ich hier hatte. Der spielt den Drehbuchautor aus Mistress. Der spielt hier nämlich diesen Sportredakteur. Und der sitzt mit seinen Kumpels irgendwie in der Kneipe und kriegt diesen Anruf, er soll bitte zu Ty Cobb kommen. Und er sagt so, Alter, okay, alles klar, Ty Cobb, ich bin sofort am Start. Und hat noch keinen Plan, worauf er sich da eingelassen hat. Mhm. Weil der tanzt da bei Ty Cobb auf seiner verlassenen Waldhütte irgendwie an und erlebt gerade, wie sein Vorgänger quasi, der ranzitiert worden ist, der auch diese Aufgabe erfüllen sollte, aus dem Haus gejagt worden ist mit einer Schrotflinte von Ty Cobb am Fenster.
Okay, netter Typ.
Weil Ty Cobb sucht nämlich jemanden, der seine Biografie verfasst. Und deswegen holt er Stumpy ran, weil er sagt, okay, das ist der richtige Mann, der wird das schon hinkriegen, der soll seinen Legendenstatus untermauern, solange er noch lebt. Und das erweist sich allerdings als schwierig, weil Stumpy, wie er nämlich genannt wird von Cobb ab sofort, so gut wie keine positive Seite von sich zeigt. Also Cobb zeigt so gut wie keine positive Seite von sich. Der hasst halt jeden. Der sagt halt so, also Stump sagt halt an einer Stelle, dass man ihn nicht als Rassist bezeichnen kann, weil er benutzt zwar das N-Word und erzählt halt über die Juden, aber der hasst auch die Weißen, der hasst einfach Menschen. Der hasst jede Person.
Okay, warum will der dann, dass jemand über ihn schreibt?
Naja, weil er so eine Legende war im Baseballsport, weil ich meine, in der Hinsicht konnte ihm keiner das Wasser reichen. Der hat diesen Average-Rekord gehalten, 50 Jahre lang, bis in die 60er.
Ja, ja. Aber
und darum geht's, dass man die Person halt mal hinten vorstehen lässt, sondern diesen Legendenstatus untermauert, was für ein krasser König auf dem Platz er war.
Mhm. Ja, aber das funktioniert ja trotzdem über die Wahrnehmung von außen, ne? Deswegen finde ich es irgendwie abgefahren, dass der so einerseits Menschen so hasst, auf der anderen Seite aber Wert drauf legt, wie er in Erinnerung bleibt.
Ja, das war ihm schon wichtig, aber er ist auch ein krasser, er ist halt auch krass von sich überzeugt, dass er halt der krasse Macker ist und so. Mhm. Und deswegen will er auch kein negatives Wort oder kein irgendwie, wie heißt das? Naja, er will nicht, dass seine Person irgendwie kritisiert wird in diesem Buch oder dass es da irgendwelche negativen Geschichten gibt, sondern er will das schon so ein bisschen.
Schwierig, wenn er sich so verhält.
Ja, das ist halt das Ding und das ist halt so dieser Zwiespalt, der da drin ist. Mhm. Und er zeigt sich halt wirklich von hässlichen Seiten in diesem Film. Also er sagt halt, er will ficken gehen und dann geht er so eine Stadt und das ist halt so ein Mädel, Prostituierte, nicht Prostituierte, weiß man nicht so genau, das ist so ein Mädel, die sich immer so im Casino so an irgendwelche Reichen ranhängt und dann, weißt du, mit denen irgendwie die Würfel pustet und so. Die übrigens Lolita Davidovic oder David Dobrik. Kann man auch kennen. Mein Bruder Kain hat sie mitgespielt in den 90ern. Durchaus auch ein bekanntes Gesicht.
Mhm.
Und das endet daran, dass Ty Cobb die dann halb vergewaltigt auf dem Hotel.
Oh shit.
Aber kein Hoch kriegt.
Okay.
Und ihr dann irgendwie $1,000 in die Hand drückt und sagt so, wenn du dein Maul aufmachst, dann sagst du, es ist der beste Sex deines Lebens war. Wenn ich höre, dass du hier irgendwas gemacht hast, dann jage ich dir eine Kugel in den Kopf.
Okay.
Also ist das ein richtig fieser Typ.
Mhm.
Dieser Moment übrigens wurde angezweifelt. Also nach dem Film, dass das sich wirklich so stattgefunden hat. Überhaupt kann man diesem Zeitungsartikel, auf den dieser Film basiert, also dieses Ty Cobb's Wild 10 Months Fight to Live, darf man nicht alles für bare Münze nehmen. Gerade dieser Moment wurde von vielen Historikern und so, von vielen Baseballkennern, hat man gesagt, es hat sich nie so zugetragen. Das hat sich Al Stump ausgedacht. Das, von der Story hat noch niemand was gehört. Also man sollte nicht alles für bare Münze nehmen, was hier gezeigt wird. Aber
okay, das heißt, es gab aber als fertiges Produkt dann auch nur diesen Zeitungsartikel und keine Biografie.
Nee, es gab keine Biografie.
Okay.
Es ist nur zu diesem Zeitungsartikel gekommen.
Aber er, also der wurde schon geholt, damit er eine Biografie über ihn schreibt.
Ja, aber es wird doch erklärt im Laufe des Films, warum es nicht zu der Biografie gekommen ist.
Ah, okay.
Weil auch das ist ein gewisser Handlungsstrang, warum es kein Buch geworden ist, sondern letztendlich nur ein Zeitungsartikel.
Okay.
Das ist schwierig. Ich war hier hin und her gerissen. Der Film ist aus dem Jahr 1994. Und ich weiß nicht, ob ich, habe ich schon erwähnt, wer Ty Cobb gespielt hat?
Nee, weil ich warte noch die ganze Zeit drauf, dass es hier irgendeinen A-Lister gibt oder irgendwas, also
okay,
womit lustig, man diesen Film rechtfertigen kann, weil...
Also die Hauptrolle Ty Cobb wird verkörpert von Tommy Lee Jones.
Okay. Ach, okay, ja, und er, also das kann man sich natürlich dann gleich vorstellen, dass der so einen miesen Wichser spielt.
Ja, aber er ist auch mein größtes Problem an dem Film. Denn das ist wirklich Overacting... The Movie.
Ach was.
Der poltert und grimassiert sich und schreit sich hier durch diesen Film, als gäbe es kein Morgen mehr. Und ich finde Tommy Lee Jones selten gut, wenn er so extrovertierte Rollen spielt.
Ja, hatten wir doch.
Der spielt hier so ein bisschen wie Two-Face. Das ist, als wenn Two-Face vorher ein Baseballspieler gewesen wäre. Oder ich weiß nicht, ob du The Mechanic 2 gesehen hast, wo er den Antagonisten spielt. Das ist auch so eine abgefuckte Rolle, wo ich denke so, Alter.
Aber wir hatten das doch schon, war das bei dem Seagal-Film, wo er den Antagonisten gespielt hat, wo er auch schon so sehr viel macht, wo ich auch schon meinte, das geht in Richtung Overacting.
Und dann überleg mal die Rollen, wo er weniger gemacht hat, The Fugitive oder No Country for Old Men,
klar,
oder Free Burials, weißt du, wie krass er in diesen Rollen ist, wenn er sich zurücknimmt. Aber wenn er ständig so auftritt, und hier dreht er halt 128 Minuten lang auf.
Boah, Alter, das ist dann...
Beleidigt, schreit, poltert und hasst halt die, der ihm begegnet. Der kommt da zu dieser Baseball, zu dieser Senior-Versammlung, weißt du, wo die natürlich alle kennen und begrüßen. Und dann bekommt er mit, dass die eine Party feiern im Hotelzimmer, aber die haben ihn nicht mehr eingeladen, weil keiner will den dabei haben. Und der versucht da trotzdem reinzukommen, weißt du, und hämmert da gegen die Tür und versucht da Einlass zu gewähren. Aber, seine sportlichen Leistungen haben halt nicht dazu geführt, dass er beliebt war bei seinen Kollegen oder so, sondern bei so Geschichten wurde er dann natürlich ausgeschlossen. Keiner will den dabei haben bei so irgendwelchen sozialen Geschichten.
Mhm.
Das ist Ty Cobb gewesen. Also zumindest wird er hier so dargestellt. Und das ist einerseits interessant, aber andererseits ist das... Aber es macht die Sachen natürlich auch kurzweilig. Weißt du, wenn der besoffen dann irgendwie das Steuer übernimmt und dann durch eine Schneelandschaft damit 120 Sachen durchrast und... um irgendwie zu vögeln und so. Und ist aber auch ein bisschen inkonsequent, weil, ich meine, in einer Szene kann er sich kaum bewegen und es sieht so aus, als wenn er kurz vorm Sterben liegt. Und in einer anderen Szene hast du dann diesen Moment, wo er mit dem Auto dann mit 120 Sachen irgendwie durch die Stadt rast. Also, da denke ich mir auch so, naja, was denn nur? Schon, der Gesundheitszustand ist schon teilweise sehr schwankend in diesem, in dem Handlungsstrang dieses Films.
Klingt auf dem Papier natürlich nach so einer potenziellen Award-Rolle.
Naja.
Und wenn du sagst, der haut hier so auf die Kacke, war das ja vielleicht auch der Ansatz. Aber scheint nicht geklappt zu haben.
Das sah die Academy wahrscheinlich ähnlich, weil es gab hier keinerlei Nominierungen. Also der Film ist komplett bei den Oscars vorbeigegangen.
Ich habe noch nie was von dem Film gehört, muss ich gestehen.
Du hast nichts von gehört?
Nee. Heißt er auf Deutsch auch Cobb? Hm? Heißt der auf Deutsch auch Korb?
Nee, der, also normalerweise heißt der Korb, so steht der auch auf der DVD, auf der Blu-ray. Mhm. Es gab teilweise eine Zeit oder auch so Releases im Fernsehen und so, wo er unter Home Run lief.
Ach, okay, gut.
Klar, dass es dem einen oder anderen was sagt, aber das ist ja, für mich war das noch unbekannterer Titel.
Hm.
Aber logisch, ja. Nischenprogramm. Zwei Leute haben ihn gesehen aus meiner Bubble. Mhm. Darunter Alessandro. Und kennt wirklich nicht viele.
Mochte Alessandro den denn?
Er bewertet ja die Filme nicht.
Ach so.
Hm. Kann ich dir sagen. Muss ich wieder warten, bis er seine Show hat. Und dann, der telefoniert nicht mit mir, sondern der will immer, dass ich einschalte. Und dann sagt er mir dann irgendwie, wie er den Film fand.
Ach, ah, okay.
Hm, hat er von Hakan gelernt.
Wird hier schon die Freundschaft instrumentalisiert. Das ist ja immer besser.
Ja, total. Für Hakan und Alessandro zählt nur Quote, ja. Mhm. Das ist, was uns immer egal ist.
Traffic, das ist Traffic, super Traffic.
Wichtig. Traffic, Traffic. Traffic, okay, Hakan hat jetzt Traffic Alessandro rausgemacht.
Nach viel Spaß klingt das nicht so wirklich. Also erst recht, ich meine, für mich wäre das der Genickbruch von so einem Film. Wenn du hier eine zentrale Figur hast, die in jeder Szene overacted, boah, das wäre ein Kampf für mich.
Ja, ja. Also es ist definitiv das große Manko von dem Film. Aber er ist halt irgendwie auch kurzweilig, weil ständig was passiert.
Mhm.
Und du folgst mir schon dabei, wie er sich wie ein Arschloch verhält. Und auch wenn 128 Minuten erstmal lang klingen, hat das eine gewisse Kurzweiligkeit. Mhm. Also ich konnte mir das angucken. Mhm. Aber es ist unterm Strich wohl keine Empfehlung. Und was Sportlerbiografien angeht, auch Baseballfilme hatte ich hier schon bessere.
Hm. Okay.
Dann lieber die Indianer von Cleveland zum 12. Mal oder League of Their Own oder was es da alles gibt.
Ja, aber ich finde, wenn man nach 2 Stunden sagt, das war trotzdem sehr kurzweilig und ich bin ja gut durchgekommen, spricht das eigentlich schon sehr für den Film, finde ich.
Hm. Geht so. Weil es steht halt nicht auf der Negativseite, dass ich mich gelangweilt habe oder dass das Pacing halt verkehrt war.
Ja, aber das ist doch schon die halbe Miete, wenn du gut unterhalten bist.
Ja. Ja, gut unterhalten, also ich habe halt an dem Hauptdarsteller was auszusetzen.
Mhm. Ja, eben. Ich muss mir jetzt nur überlegen, wie sehr das ins Gewicht fällt. Wir werden sehen.
Er spielt ihn halt wie so ein Batman-Bösewicht. So musst du dir das vorstellen.
Mhm.
Er war auch noch ein Batman-Bösewicht, deswegen passt das jetzt so gut.
Ja. Und war das zu einer ähnlichen Zeit? Was meintest du mit Mitte 90er irgendwann?
Ja, 94.
94, ja. Ja. Okay.
Ich glaube, 2, 3 Jahre.
Mhm.
Später. Bei Batman Forever war er am Start, oder?
Ja.
Auch noch bei dem buntesten von allen, Alter.
Ja, Mann.
Bei diesem Joe Schumacher.
Mhm.
Batman, den ich auch schon runterstufen musste von den Punkten, als ich den gerewatcht habe letztes Jahr.
Ja.
Naja, so viel zu Cobb.
Okay.
Und ich komme zu den Punkten. IMDb ist bei der 6,4, Metascore 66, Rotten Tomatoes 6,4, 3,5 vom Publikum, Letterboxd 2,8.
Uff. Na, Letterboxd sticht da aber ein bisschen raus nach unten.
Ja, Letterboxd mag nicht.
Nee. Oh, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Du sagst, unterm Strich würdest du den wahrscheinlich nicht empfehlen. Und du hast dann aber doch auch einiges Positives gesagt, finde ich. Und
das es ist jetzt auch, wenn du jetzt absoluter Baseball-Fan bist und du willst halt irgendwas über seinen sportlichen Werdegang erfahren,
Dann kriegst du ja
hier auch keine Infos.
Ja.
Das sind ja nur so ein paar Rückblicke.
Mhm. Na gut, aber hast du ihn dir deswegen angeguckt? Also.
Auch?
Hm.
Also ich wusste schon, wer er ist.
Ich sag 6.
Das ist richtig.
Oh. Puh, ja, kurz gezittert hier.
Das ist richtig. Gut getippt.
Ja, ich war lange höher.
Mhm.
Hm. Ja, geil.
Ja, eine 6 ist dann nur leider geworden.
Okay. Ja, das ist natürlich nicht gerade toll.
Nee.
Okay. Ja, cool. Ey. Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen. Ein Auftragsfilm.
Von Fepse.
Und kommt der auch von Fepse oder kommt der von Joe?
Nee, der kommt diesmal von Fepse. Hat mir allerdings die Info mitgeschickt. Er selbst hat ihn noch nicht gesehen.
Oh. Mh.
Also ist einer der Filme, wo er sich mal unsere Meinung einholen will.
Mhm.
Und sich den Film gekauft hat. sich den dann wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, erstmal angucken wird und dann unsere Rezension anhören. Mhm. Und ja, jetzt will er wissen, was wir davon halten.
Oh, cool. Und du kanntest ihn auch noch nicht?
Ich kannte ihn nicht, aber der Star, der war schon sehr hoch auf meiner Watchliste. Ich wollte ihn definitiv sehen.
Mhm.
Es Regisseur sieht ja auch, ist ja auch jemand, eben. Den wir...
Eben, Regisseur hatten wir ja erst gerade.
Ja, finde ich schon interessant, dass wir eine Woche später wieder ein Werk, beziehungsweise eine Episode später wieder ein Werk von ihm haben. Es geht um Gaspar Noé. Das ist sein aktuellster und 9. Langfilm. Wenn man jetzt mal so 2 Kurzsegmentprojekte mit reinrechnet in diese 9 Langfilme, weil da gibt es so 2 Filme, wo er zu 1 Segment gedreht hat. Mhm. Also die sind ja nicht alle jetzt direkt von ihm.
Ja.
Und das ist sein 9. Werk.
Ja, Vortex, also viel ja, hat er noch nicht gemacht. Wir hatten Menschenfeind von ihm und eben, wie du gerade gesagt hast, letzte Woche erst Irreversible und deswegen hatte ich natürlich ein bisschen Angst.
Ja, aber es ist schon interessant nach der letzten Episode, dass er hier halt eine andere Seite zeigt. Also, dass er eben nicht nur laut und schockieren kann, sondern...
Ja, deswegen habe ich gerade gesagt, dass ich Angst hatte und das hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass man die bei dem Film nicht haben muss. Also das geht in eine deutlich andere Richtung als zumindest mal so seine letzten Filme, würde ich sagen. Auch wenn Irreversible jetzt eher so am Anfang steht. Hat er ja in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht, was als sehr experimentell oder speziell gilt.
Aggressiv.
Ja, macht auf jeden Fall besonderes Kino und da fällt dieser Film nicht rein. Also zumindest haut er da eine andere Kerbe.
Ja, aber ein filmisches Gimmick, was er immer gerne in seinen Film einbaut, hat er hier auch am Start.
Nämlich?
Na, die Splitscreens.
Okay, das ist von hier, ja, fast über den ganzen Film haben wir hier einen Splitscreen.
Mhm.
Und das hat was, finde ich.
Ja.
Und im Grunde ist das hier so ein bisschen Gaspar Noés Amour, finde ich.
Ja, den habe ich ja leider nicht gesehen. Der wird ja gerne mit dem verglichen.
Ach so.
Oh, aber schade. Du hast ja beide gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob die nur verglichen werden, weil es um 2 ältere Ehepaare geht oder ob das jetzt wirklich thematisch auch...
Nee, ist auch thematisch und stimmungsmäßig geht das in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich meine, wir hatten in letzter Zeit... Naja, wobei das jetzt auch alles schon ein bisschen verstreut, aber ich meine, The Father ist ja definitiv auch ein Film, wo es um eine Demenzerkrankung geht. Oder war das Alzheimer? Wie auch immer, geht in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Und ich meine, das sind nun wirklich nie Filme, wo man völlig gut gelaunt rausgeht und mit einem Happy End dann denkt, juhu, es wird doch alles gut.
Nee, sind sie nicht.
Naja.
Aber ist auch selten so ein Ansatz bei Gaspar Noé, dass man sagt, danach hat man richtig Bock, auf eine Party zu gehen.
Eben. Deswegen passt das ja. Und ich meine, bei Amour ist das ähnlich. So, seine Filme sind jetzt auch selten. Gute Laune, Kino.
Haneke war das, oder?
Ja, Haneke, genau. Und das wäre hier ja auch ein bisschen komisch. Aber ich bin natürlich ein Stück weit froh, dass das nicht in so eine irreversible Richtung geht. Auch wenn dieser Film, das ist ein ähnlicher Schlag in die Fresse, aber trotzdem halt anders.
Ja.
Völlig sinnfreies Statement. Aber wenn man das Schaffnuck von Gaspar Noé kennt, dann kann man damit wahrscheinlich was anfangen. Aber es ging mir auch nur darum zu sagen, wenn ich jetzt in so kurzen Abständen dann was Ähnliches bekommen hätte, wäre es, glaube ich, schon fies geworden. So war das halt hart eben in eine andere Richtung.
Ja, nicht geballte Lalo.
Ja, halt weniger Gewalt, aber trotzdem fies.
Ja.
Weil eben Demenz. Und Demenz ist eine fucking Bitch. Also das vereint diese Filme, dass man immer mit dem Gefühl rausgeht und sich denkt, oh Mann, Alter, älter werden ist so kacke. Das kann total so scheiße laufen, Alter. Und wir sind alle so gefickt.
Also warum ich auch sehr aufmerksam geworden bin auf den Film, ist der Kniff, wen er besetzt hat. Für die männliche Hauptrolle.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das für Leute wie dich dann so ein Aufhänger ist auch.
Das war für mich schon so ein Ding, dass ich gesagt habe, okay.
Ja, ich war da erstmal skeptisch. Wobei er hat ja dann doch den einen oder anderen Acting Credit, aber das kommt, glaube ich, durch seine sämtlichen Cameos.
Ja, das waren Cameos.
Und hier geht es wirklich um ein älteres Paar, die auch im absoluten Fokus stehen. Die einzige noch relevante Figur, die wir hier sehen, ist deren Sohn, Stefan. Mhm. Und unsere beiden Hauptfiguren, die werden auch nur sie und er genannt. Die haben also keine Namen. Zumindest nicht als Credit. Und sie wird von Françoise Lebrun gespielt und er eben von Dario Argento.
Sie haben keine Namen? Das irritiert mich jetzt ein bisschen.
In den Credits nicht, nee. Also sie heißt Elle und er heißt Louis. Was sie und er heißt.
Okay.
Oder dachtest du, das wären deren Vornamen?
Ja.
Also das ist halt Französisch für sie und er.
Okay, interessant. Ich dachte, Louis wäre sein Name und sie heißt Elle.
Ach so, nee. Das ist
abgefahren.
Sie und er, meine ich. Oder, ja, oder vertue ich mich jetzt hier komplett, oder was?
Nee, meine Französischkenntnisse sind für den Arsch. Ich glaube dir da blind.
Okay.
Aber es passt halt, weil er Italiener ist.
Mhm.
Und Louis ist halt ein italienischer Name und Elle ist halt ein französischer Name für sie. Also es hätte gepasst.
Ja. Okay.
Aber es ist doch
ja, stimmt. Ja, oder vielleicht auch gerade deswegen so gewählt. Ne? Weil,
vielleicht.
Also das machen sie sinnigerweise, dass die erzählen, dass die Figur von Dario Argento auch eben wirklich Italiener ist, der in Frankreich mit dieser Frau lebt und die sprechen Französisch miteinander.
Da war ich sehr dankbar, dass die den nicht als Franzosen verkauft haben.
Ja, fand ich auch gut. Und hier, ich musste so krass an diesen japanischen Film denken, Hiroshima Mon Amour, weil da haben wir das Umgekehrte. Die Parallele ist der harte Akzent auf Französisch. Der Riesenunterschied ist, bei Dario Argento siehst du, dass er Französisch zumindest so weit kann, dass er hier weiß, wovon er spricht. Du merkst auch, er an manchen Stellen, also ich bilde mir auch ein, dass hier vieles improvisiert war, er kann sich nämlich verständigen so, manchmal sucht er halt nach den Begriffen, aber du merkst, er kann eben auch so umdenken von Italienisch auf Französisch, dass er weiß, wovon er spricht. Und da ist der Riesenunterschied. Der Japaner hat einfach phonetisch gelernt, was er sagen muss, wusste aber nicht, welches Wort bedeutet was. Ja. Und deswegen habe ich hier, ich hätte eigentlich keine Untertitel gebraucht, weil ich finde, trotz seines starken Akzents, ich habe ihn hier komplett verstanden. Und das war für mich sowieso ein ganz komischer Vibe mit seinem Französisch, weil meine Mutter und deren Familie kommen aus der französischen Schweiz. Und die ältere Schwester meiner Mutter hat einen Sizilianer geheiratet. So, und das heißt, mein Onkel ist Sizilianer. Und der spricht genau so Französisch. Weil ich war halt früher immer im Sommer wochenlang bei denen und meinem Cousin und die switchen halt immer zwischen Französisch und Italienisch. Weil sie jobbedingt war sie, ich glaube, Dolmetscherin und konnte deswegen halt fließend Italienisch. Deswegen haben die primär, weil die halt im Tessin leben, auch Italienisch miteinander gesprochen, aber er hat halt ihr zuliebe auch Französisch gelernt und deswegen haben die auch hin und wieder sich auf Französisch unterhalten. Und sein Französisch, ne, also die Klangfarbe und der Akzent, der mit drin ist, ist halt eins zu eins das, was Dario Argento hier macht. Und deswegen war das für mich voll abgefahren, weil mein Onkel spricht halt genau so Französisch wie er hier.
Okay.
Vielleicht habe ich es auch deswegen so gut verstanden. Ich weiß es nicht, aber ich irgendwie hat es mich also ich hatte da sofort einen krass persönlichen Bezug zu. Es ist sehr lustig.
Er ist ja auch immer wieder zwischendurch in das Italienische verfallen, wenn er irgendwie laut geworden ist oder wenn
genau
er wütend wurde. So, weißt du, fing dann auf Italienisch kurz mal an,
dass
so ein, zwei Worte.
Einzelne Worte auf Italienisch eben. Oder wenn er gerade nicht das Wort gefunden hat und so. Und das,
ja, genau.
Das kenne ich halt so krass, Alter. Das ist echt zwar so abgefahren.
Super.
Ja, auch was die Betonung von Worten angeht, die zum Beispiel fast gleich sind. Ne? Zum Beispiel impossible, also unmöglich. Ist ja impossibile und impossible ist ja super nah beieinander, aber eben das I ist halt der Unterschied. Und das ist halt so, dass er dann halt impossible sagt. Weißt du, was so eine Mischung aus den beiden Dingern ist und so.
Ja, klar.
Solche Sachen fand ich halt so geil. Plus natürlich eben die Tonalität, die halt schon noch primär italienisch ist. Und ja, also deswegen allein seine Art zu sprechen hat bei mir eben einen sehr persönlichen Bezug hergestellt. Das fand ich schon irgendwie funky.
Aber wir sind uns schon einig, dass die drei Figuren, die wir hier genannt haben, die drei Hauptfiguren schon sehr überzeugend gespielt haben, oder? Also,
nee.
Da gab es jetzt schauspielerisch?
Nee, sind wir uns nicht einig, wenn du das jetzt mal für uns beide in den Raum wirfst. Nee, weil das ist tatsächlich eins der Probleme, die ich mit dem Film habe. Dario Argento ist kein Schauspieler, Alter. Das war an vielen Stellen so behauptet und einfach, da wäre so viel mehr drin gewesen. Das sind vielleicht, mögen das Kleinigkeiten sein, aber mir ist es dann doch echt oft aufgefallen.
Das klang gerade so, als wenn du ihn schauspielerisch da so akzeptiert hast.
Nee, ich habe nur gesagt, ich kann halt mit der Art, wie er spricht, so da konnte ich halt einfach sehr krass anknüpfen. Aber was der spielerisch hier gemacht hat, da habe ich mir leider oft gedacht so, ah, okay, jemand anderes hätte ja viel mehr rausgeholt. Da wär echt mehr drin gewesen.
Wo ist Marcello Mastroianni, wenn man ihn braucht?
Ja, kein Scheiß. Also, weil ich, also ist auch das Schöne daran, ne? Weil das haben wir noch gar nicht erzählt. Also wir haben erzählt, dass es ein Splitscreen gibt, aber wir sehen dann ab, keine Ahnung, das ist ja gleich zu Beginn, die beiden werden im Bett gezeigt und dann teilt sich langsam von oben nach unten der Screen.
Ja.
Und ab da haben wir ein Splitscreen und dann sehen wir eigentlich immer oder fast immer links so seine Sicht auf die Dinge oder ihn im Fokus und ja, rechts dann eben sie oder manchmal switcht das auch, aber vielleicht da schon auch auffällig, das sind unterschiedliche Farbtemperaturen. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? In den Splitscreens hast du unterschiedliche Farbtemperaturen.
Nee, und, das ist mir nicht aufgefallen.
Okay, das fand ich über weite Strecken ziemlich geil, weil seine Sicht oder wenn man ihn halt gesehen hat, waren es kühlere, etwas kühlere Farben. Mhm. Und bei ihr war es noch ein Tick wärmer. Also es ist speziell aufgefallen, wenn sie zum Beispiel diese rote Jacke trägt und dann ist sie in beiden Bildern, also ne, es gibt ja auch Situationen, wo der Splitscreen fast das Gleiche zeigt, aus einem leicht veränderten Winkel. Deswegen in solchen Situationen, wenn man dann eben gerade die Rottöne und so gesehen hat, hat man den leichten Unterschied gesehen. Deswegen ist es nicht exakt der gleiche Look auf den beiden Splitscreens. Das fand ich schon mal ein interessantes Ding, weil eben ne, so auch die unterschiedliche Verfassung und auch damit verbundene Weltanschauung von den Figuren hier so ein bisschen mit in die Farben fließt, finde ich. Das fand ich ein interessantes Ding. Aber eben schauspielerisch war... Also leider so ein bisschen stimmig zu dem, wie ich seine Filme wahrnehme und wie er Schauspieler inszeniert. Weißt du, dass halt vieles einfach so behauptet ist. So, wenn dir das Herz wehtut, dann fasst du dir ans Herz. Das ist so. So, ist gesetzt, so inszeniere ich Schauspieler, also mache ich das selber auch so. Da sind sich nicht Gedanken drüber gemacht, wo entsteht der Schmerz, was macht's mit meinem Körper und sonst wie. Also halt einfach so, ein paar kleine Dinge vielleicht, wo ich halt immer wieder dachte, so, okay, das hätte man anders spielen können.
Meinst du nicht, dass man beim Herzinfarkt mit der Hand zum Herz führen würde?
Ja, früher oder später bestimmt, klar. So, das war jetzt ein Beispiel für, wie für meinen Geschmack einfach er so seine Interpretation der Figur angeht. Ist mir stark aufgefallen auch an bei der Szene, wo sie am Küchentisch sitzen mit dem Sohn. Und die Mutter wieder mal nicht wirklich zu erreichen ist, weil sie so weggetreten ist in ihrer Demenz, dass sie gerade völlig woanders ist. Und der Vater versucht, dem Sohn zu erklären, wie er mit der Situation umgeht und parallel dazu macht das Kind übelst Terror mit seinen Spielzeugautos. Mhm. Also eine sehr angespannte Situation. Und wie er da das Ding spielt, da dachte ich auch oft so, ja okay, das ist halt so, wenn er sich jetzt ärgern will, dann schüttelt er halt den Kopf und macht halt solche Sachen. Aber es war halt ansonsten einfach nicht da. Weißt du, dass die Haltung, die er haben müsste mit der ganzen Geschichte, die dran hängt. Dann auch die ganze Nummer mit, dass er noch eine Geliebte hat.
Jetzt aber.
Was? Ist das für dich ein Spoiler?
Na, dafür, dass wir noch nichts über die Handlung gesagt haben, ist jetzt schon einen kleinen Überraschungsmoment vorweggenommen.
Ach so. Hey, wolltest du hier wirklich große Handlungen erzählen? Ich meine, es geht um ein altes Paar, wo sie Demenz hat.
Ja.
Nee, aber erzähl gerne eine Handlung.
Nee, ist okay.
Nee, wir müssen das jetzt nicht beide. Nein, wegen mir nicht. Wir müssen das nicht. Ich wüsste nur nicht, was ich hier viel mehr dazu erzählen.
Ja, es gibt halt schon so drei, vier Aha-Momente und das war jetzt zum Beispiel einer davon, wo man sagt, so, das hat man ja nicht kommen sehen, dass er zweigleisig fährt, weißt du? Das ist ja, das wird ja nicht angedeutet im Film oder irgendwie darauf vorbereitet, sondern das ist ja schon so einer der Aspekte im Film, wo du sagst, okay, krass.
Ja, aber siehst du, das finde ich halt zum Beispiel auch, das hätte man unter Umständen mitspielen können. Mhm. Gerade auch so in der Haltung ihm gegenüber. Also Das ist halt schwierig, weil wenn du Amour gesehen hast, Alter, weil da glaubst du halt zu 1000%, dass die beiden seit Jahrhunderten verheiratet sind und sich ihr ganzes Leben lang hatten, sich in- und auswendig kennen und. Mhm. Und jetzt steigt der Film hier natürlich an einem Punkt ein, wo sie schon ziemlich weggetreten ist. Aber umso mehr wäre das, finde ich, für Argento die Chance gewesen, das alles mitzuspielen. Was gerade alles in die Brüche geht durch ihren Zustand. Dass die seit 50 Jahren verheiratet sind und jetzt hört die auf, die Person zu sein, die sie ihr Leben lang war. Das sehe ich alles nicht. Er geht wahnsinnig gleichgültig mit der Situation um und das, was er da an Emotionen spielt, ist eben sehr behauptet alles. So, ich fühle nicht, dass er in dieser Situation ist.
Abgefahren.
Bei ihr ist es was ganz anderes. Mhm. Weil bei ihr sind es auch wahnsinnig starke kleine Momente, wo dann eben so die alte Person nochmal durchschimmert. Ne? Weil sie hat dann es werden vereinzelt Momente erzählt, wo sie mehr da ist. Und da spielt sie so viel mit. Nämlich auch die Trauer darüber, dass sie genau weiß, dass das jetzt alles immer mehr in Vergessenheit gerät in ihrem Kopf, dass es weg ist irgendwann. Mhm. Und dass damit auch sie eben immer mehr sich auflöst. Und das spielt die in meinen Augen alles mit, während er das eben leider, der holt da einfach nicht alles raus, was drin gewesen wäre. Und das fand ich halt schade.
François Lebrun übrigens. Mhm. Die kennt man eventuell. François? Mhm. Ja, François. Kennt man als Mutter aus Julie und Julia vielleicht?
Ja. Auf jeden.
Und noch so ein paar andere Credits.
Ja, 94 Credits und ich fand's krass, ich habe mir ihre Vita mal angeguckt, das war das erste Mal, dass die bei irgendeiner Preisverleihung überhaupt für irgendwas nominiert wurde. Dieser Film. Okay. Und ist auch nichts Großes, aber trotzdem, finde ich krass. Also bei 94 Credits ist das erste Mal, dass die in irgendeiner Form in Erscheinung getreten ist. Weil ich finde, das hat die hier wirklich geil gespielt. Also es sind ja schon auch, boah, es sind so Momente, Alter, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ne, dass ich in Zivildienst die Nachbarin von der Frau, die ich betreut habe, die hatte Alzheimer. Mhm. Und hin und wieder musste ich halt der auch irgendwas helfen oder bei der was holen oder sonst was. Und es war halt echt immer so tagesformabhängig, ob die mich erkannt hat oder nicht.
War das die, die noch verheiratet war und sich mit ihrem Mann immer so ein bisschen gegenseitig verarscht hat?
Das war die, bei der ich eben eigentlich war, aber ihre Nachbarin war die mit Alzheimer. Und Alter, das ist so krass, Mann. Also, ne, und das schon für jemanden, der wirklich nur wahnsinnig oberflächlichen Kontakt zu der Person hat. Selbst mich hat das getroffen, wenn die mich an einem Tag erkannt hat, am nächsten nicht.
Ja, ja, klar.
Jetzt stell dir mal vor, das ist die Person, mit der du dein Leben verbracht hast, Alter.
Ja, ja, klar.
Ey, fuck me twice. Und so, und das alles schwingt bei ihm halt überhaupt nicht mit und wird dann eben auch durch diese andere Frau noch nicht wirklich rund erklärt oder aufgefangen, so was da fehlt, finde ich.
Was auch unfassbar ist in dem Film, ist, dazu muss man sagen, dass sie Psychologin war.
Ja.
Und immer noch die medizinische Lizenz besitzt, dass sie in die Apotheke gehen kann.
Das ist zu hart.
Und irgendwelche Sachen verschreiben kann.
Ja.
Also das ist schon auch eine Nummer, die super hart ist. Und auch so, wie sie die Medikamente einfach mal zusammenmischen, seine und ihre, und sie das teilweise selber irgendwie aufteilt. Mhm. Das ist schon hart.
Also ich finde sowieso, nachdem die sehr zu Beginn schon etabliert haben, wie weggetreten die ist, ab da hast du ja mit jeder Bewegung, die die macht, sobald die aufsteht, um irgendwas zu machen, denkt man sich ja, oh Gott, okay, fuck, was macht sie jetzt?
Wo geht sie hin, ja?
Ja, eben, weil du jetzt nicht weißt, okay, was zündet sie als nächstes an oder was ist jetzt wieder und oh fuck, so. Ne, es fängt ja einigermaßen harmlos an, weil du ja nicht wissen kannst, also eben die beiden werden im Bett etabliert und dann beginnt der Tag für jeden von beiden separat. Jeder macht so sein Ding. Sie geht in die Küche, macht halbwegs normal Kaffee. Er holt sich den dann, macht einen Herd aus und so, kennt das alles schon. Und irgendwann macht sich so ihre Tasche um, zieht einen Mantel an und geht raus. Und da sehen wir erst, wie lost die ist.
Ja.
Da merken wir dann, oh fuck, okay, die ist dement. Die weiß nicht, wo oben und unten ist und hat gerade keine Ahnung, was sie in diesem Laden will. Und ab da hat man, finde ich, in jedem Moment, wo die irgendwas macht, Schiss, dass die jetzt das nächste Ding lostritt.
Ja, und hier ist aber ein geiler Effekt, dieser Splitscreen, weil du siehst halt, dass er, der übrigens auch aus der Filmbranche ist, in seiner Rolle, gerade an einem Buch schreibt.
Er ist Autor, ne?
Er ist Autor und spielt über die Liebe zum Film. Und er sitzt an seinem Buch und denkt an nichts Böses, während sie halt irgendwie lost in diesem Laden steht und nicht weiß, wo sie ist und wer sie ist und so. Und
versucht sie noch anzurufen.
Genau.
Ja, und sie weiß aber nicht mal, dass sie ein Telefon dabei hat, geschweige denn, dass gerade ihres klingelt.
Registriert das nicht. Und das ist krass, dass du diesen Splitscreen aus seiner Perspektive siehst in diesen Momenten so. Das ist schon abgefahren teilweise, wie die beiden dann gleichzeitig in so einer Szene agieren.
Mhm. Ja,
und
was ich auch mag, ist, dass dadurch, dass der Film gleich quasi mit dem vermeintlichen Höhepunkt dieser Krankheit, die erzählt wird, einsteigt oder schon auf einem Level, wo sie halt full-blown dement ist, hast du eben eine Erwartungshaltung, dass es noch zu irgendeinem Knall kommt. Und ich finde, damit spielt der Film schon ziemlich geil, dass du halt die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hast, okay, das kann halt jederzeit in irgendeine Richtung eskalieren.
Ja.
Weil ansonsten kommt er ja recht ruhig daher. Das ist ja schon auch dieser bekannte Slowburner.
Ja, aber das Schockierende ist diesmal halt sehr unterschwellig, dass Gaspar Noé sonst immer auf die Nase bei seinen anderen Filmen gebracht hat.
Und,
ich finde es hier sehr subtil eingehoben. Ich fand auch, also den Sohn, gespielt von Alex Lütz, ich fand es auch super subtil, wie er, wie Gaspar Noé diesem Sohn so eine Backstory gegeben hat. Also, dass der selber irgendwie so eine Last zu tragen hat und jetzt so eine Verantwortung für seine Eltern übernimmt, obwohl er selber voll das Problemkind war, weil er mit Drogen da zu tun hatte und so. Und
das Schöne ist, du erfährst es im Nebensätzen, in Dialogen am Anfang. Ne? Es wird hier nicht groß etabliert. Es gibt keinen Moment, wo du dann mal, jetzt springen wir zu Stefan und erfahren mehr über ihn und seine Backstory, sondern es sind immer so Versatzstücke aus Dialogen. Wo es dann heißt, so, ja, und du, wie geht's dir so? Ja, geht so und so, okay, und mit dem Problem und was ist mit ihr? Ja, sie ist jetzt schon wieder in der Klinik, so, und da kann man schon, kommt man schon drauf, so, wo er dann sagt, hey, ist nicht dein Fehler. Und er sagt, naja, aber ich habe sie halt gegeben und so, ne? Mhm. Und da kann man sich das so peu à peu zusammensetzen und das finde ich auch cool, ja. Deswegen, ja, das sind runde Figuren und deswegen halt auch wieder, ich glaube halt, dass ein Schauspieler aus der männlichen Hauptfigur da richtig was gemacht hätte.
Okay.
Naja, weil jetzt, ich meine, guck dir Anthony Hopkins in The Father an. Da ist er zwar jetzt der Demente.
Mhm.
Aber ich meine, so kann man das Ding halt auch spielen.
Ja, aber so wie Schauspieler, also so wie Regisseure oder Filme sehr subjektiv sind, wie man sie auffasst, so sind es auch schauspielerische Leistungen. Und also ich habe bei den drei hier nichts aussetzen. Ich fand das von allen drei wirklich stark gespielt. Ich habe ja nicht in einem Moment irgendwie gedacht, so, oh, das war komisch, sondern ich hab denen das abgenommen.
Das würde ich tatsächlich
für meinen Teil.
Also gerade was Argento angeht, würde ich das eher dem Regisseur zuschreiben, weil halt die Inszenierung, die, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, dass es sich halt wahnsinnig echt anfühlt.
Er hat den, glaube ich, viel machen lassen und die haben, glaube ich, nicht viele Takes gedreht, sondern das war so, ja, wenn Argento sich versprochen hat in seinem Monolog, dann ist das so, dann gibt das drin so. Also.
Und du hast ja auch viele, also echt fast schon Plansequenzen, die wirklich lange gehen und wo auch eben nicht viel passiert und dadurch, dass du immer diesen Splitscreen hast, bist du als Zuschauer auch immer so ein bisschen gefordert, dich zu entscheiden, wem folgst du jetzt?
Ja.
Und vielleicht auch da, ne? Ich habe mich halt einfach oft dabei ertappt, dass ich mehr bei ihr gelandet bin. Wie ging's dir da? Also ich meine, natürlich auch immer situationsabhängig, ne? Wo passiert gerade mehr oder was zieht mich halt gerade mehr in den Bann? Aber das finde ich schon spannend, weil ich dann eben hinterher festgestellt habe, so, ich habe, glaube ich, unterm Strich tatsächlich mehr ihr gefolgt, weil jedes Mal, wenn ich ihm intensiv zugeguckt habe, habe ich da eben irgendwie was gesehen, was mich stört oder was mir halt aufgefallen ist. So.
Vielleicht sollten so die zukünftigen Jake Gyllenhaal-Filme vonstatten gehen, ja? Dass seine Nebendarsteller gezeigt werden. Da musst du dich nicht auf seine Seite konzentrieren, sondern auf die andere Seite.
Eben, wenn ich mich jederzeit entscheiden kann, ob Gemma Arterton oder Jake Gyllenhaal, also da fällt die Entscheidung nicht besonders schwer.
Ja, siehst du.
Aber wie ging es dir
dann? Die Zukunft des Kinos wurde erfunden.
3D mal anders. Also für wen hast du dich primär entschieden?
Bei mir war es Zusammenspiel. Ich fand es immer faszinierend, wie krass dieses einfache Gimmick letztendlich funktioniert mit diesen Splitscreens und wie das bestimmte Momente hervorhebt, halt, die du normalerweise im Film nicht siehst. Du siehst ja in der Situation nicht, was der Partner gerade in diesem Film macht. Aber in dem Moment wurden halt beide gezeigt, gleichzeitig in denselben Situationen. Und das fand ich abgefahren. Und ich weiß nicht, ob wir die Spoiler-Triangel hier klingeln sollen, aber ich werde hier allgemein vermerken, dass wir rumspoilern. Es erzeugt halt enorme Wirkung, als dieses zweite Fenster dann auf einmal verschwindet.
Mhm.
Und du merkst dann richtig, okay, krass. So, weißt du, also das macht schon was mit dir. Und das sorgt auch dafür, dass du über diese Vergänglichkeit und diesen körperlichen Verfall dann auch nachdenkst und so. Und du bist diesen beiden Personen verfolgt und plötzlich ist es nur die Hälfte vom Bildschirm, die da ausgefüllt ist. Also das ist krass.
Mhm.
Der macht schon einige interessante Sachen. Aber es ist kein gute Laune-Kino. Das ist ja schon, hast du schon eingeleitet. Das sind ganze 2,5 Stunden, die wir hier der Dame bei einer schweren Demenz zuschauen.
Hm. Okay. Also dich hat's richtig mitgenommen, ja?
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Richtig mitgenommen. Aber ich fand's gut gespielt. Ich fand, das ist ein guter Vertreter des Drama-Genres und ein interessanter Kniff, was diese Splitscreen-Technik angeht von Gaspar Noé.
Mhm. Aber so emotional hat der dich nicht berührt?
Doch, auch. Vereinzelt. Schon, aber ne? Ich habe jetzt keine Taschentücher gezückt. Also, da war ich nicht. Aber es ist schon hart in manchen Momenten.
Ja, ich fand das schon auch echt hart.
Mhm.
Aber eben fand ich Amour auch, also mir geht sowas auch echt an die Nieren. Also ich finde das schon immer, wenn so dieser Zerfall so krass bebildert wird, finde ich das immer hart irgendwie.
Naja.
Weil es halt so echt ist. Ey, es ist so fucking echt, Alter. Weil du einfach guckst den Leuten dabei zu, wie sie zu Gemüse werden, ey. Und ich meine, es wird hier auch natürlich auch wenig subtil eingeleitet mit dieser Texttafel, ne, wo du am Anfang ja auch hast, so quasi, dass das für die Leute ist, deren Gehirn vorm Herz aufgibt.
Mhm.
Und damit ist es ja schon vorgegeben, aber das macht es halt nicht weniger hart.
Ja, dann am Ende noch ein paar kirchliche Schubladen aufgemacht, wie man auch so gerne sieht bei Gaspar Noé oder irgendwelchen großen Regisseuren wie Aronofsky und Co.
Mhm.
Aber ich hätte gern diese als Schlussszene, also ich hoffe, da sind keine Leute mehr dabei, die jetzt irgendwie den Film nicht gesehen haben oder eventuell noch die den eh nicht sehen wollen. Ich hätte es geil gefunden, in dem Moment, wo dieser Splitscreen verschwindet, dass dann der Nachspann kommt. Aber dann hätte es erst nicht diesen Effekt gehabt, weil der Film ja noch weitergeht mit dem halben Screen und das fand ich ja gerade so krass. Und dann wird ja auch ein Segment gezeigt auf der Beerdigung, wo dann die alten Familienfotos gezeigt werden und wie sie drauf war. Und du hast richtig gemerkt, so, dass sie voll im Leben stand, so weißt du, und draußen irgendwie ihren Garten da angebaut hat und mit ihren Töchtern da gespielt hat und so. Und da denkst du, Alter, das war die ganze Zeit. Und vorher hast du sie 2 Stunden gesehen als Gemüse, wie du so schön ausgedrückt hast. Also, ist schon hart.
Ja, kriegst du dann eben nochmal die aktive, lebensfrohe Variante, die du halt die ganze Zeit über nicht gesehen hast. Und deswegen haut das schon nochmal zusätzlich rein, ja.
Das war dann wieder so ein bisschen Gaspar Noés Schlag in die Magengrube zum Abschluss. Also.
Und wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo der eine Screen wegfällt oder schwarz wird, je länger das da ist, desto mehr kriegst du halt auch dieses Gefühl vermittelt von, hier fehlt was.
Ja.
Und ich finde das clever gelöst. Also es sind ja, hatten wir bei Irreversible auch schon, natürlich ist es eine Spielerei, von der man halt nicht weiß, ob das irgendwann an Wirkung verliert, aber gerade für die Erstsichtung ist das auf jeden Fall ein Stilmittel, was sehr gut funktioniert, finde ich. Erst recht eben, weil du dich immer wieder entscheiden musst. Ich finde, das ist halt, das bringt da nochmal eine Ebene rein, die du sonst so nicht hast. Und am Anfang finde ich es auch ziemlich abgefahren, weil du in dem Schlafzimmer, als der Film anfängt, hast du ja das Radio, diese Übertragung aus dem Radio, wo die was über, da spricht so ein Neuromediziner, der über Träume, Erinnerungen und Trauer spricht. Und wie das für Leute ist, die trauern, dass es denen hilft, die Person für sich in Form von irgendwelchen Gegenständen oder Aufschreibungen, Sprache und solchen Dingen irgendwie für sich lebendig und in Erinnerung zu erhalten. Und währenddessen sehen wir schon diesen Splitscreen und wie die beide ungeachtet vom anderen irgendwie ihr Ding machen. Und da habe ich auch kurz das Gefühl gehabt, so, okay, könnte das schon jetzt das Szenario sein, dass einer von beiden schon gar nicht mehr da ist? So, weißt du, mit dem Off-Text sehen wir gerade eine Version, die sich die Erinnerung an den anderen irgendwie aufrechterhält. sowas. Also ich finde, der Film bietet einem schon eine Menge Spielraum, da eben in jede Richtung so ein bisschen zu interpretieren. Das mag ich generell.
Interessante Interpretation.
Ging dir das nicht so am Anfang mit diesem Off-Text aus dem Radio?
Na, ein bisschen schon, aber ich glaube, es war nicht das Radio, sondern es war doch der Film, den sie sich immer wieder angeguckt hat, oder? Es waren doch diese, er hat doch diese Videokassetten eingelegt und auf den Videokassetten war doch dieser Film über dieses Lehrvideo.
Ach so, ja, war das? Diese Doku. Aber das lief dann, das lief doch schon auf
die, als sie aufgewacht lief dann auch, während die durch die Wohnung da gelaufen sind.
Ja, okay. Gut, dann war das ein Film, ja.
Ja,
aber auf jeden Fall hört man halt diesen Off-Text die ganze Zeit mit, während die so ihren Tag beginnen.
Ja.
Fand ich irgendwie abgefahren.
Ja, war's auch. Ja, gut.
Ja, jetzt haben wir noch nicht erzählt, dass in den Trailer-Facts steht, dass Gaspar Noé das Projekt entwickelt hat, nachdem er selber eine schwere Hirnblutung erlitten hatte, die ihn halt beinahe das Leben gekostet hat. Ja, dann ist er nüchtern geworden und hat sich diesen Dreharbeiten gewidmet. War für ihn wahrscheinlich auch so eine Art Wake-up-Call oder halt
hat sich gerafft.
Eine Erinnerung daran, dass das alles sehr vergänglich ist, was wir hier erleben. Ja.
Und ich fand es ganz interessant, weil seine Idee war es ja, Dario Argento als Hauptdarsteller zu holen. Und der wiederum hatte nur eine Bedingung, nämlich, dass er eine Affäre hat in seiner Rolle. Das war nämlich gar nicht von Gaspar Noé geplant, das, was wir hier schon verraten haben.
Hey, als ich das gelesen habe,
reingeschrieben.
Als ich das gelesen habe, hat sich das für mich sehr bestätigend angefühlt, weil die Plotline im Drehbuch ist so ein Fremdkörper.
Der hatet auch gegen Argento.
Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Was ist, das ist denn, das hat überhaupt kein Futter, das wird nicht auserzählt. Also, hier, das ist ja sowieso hier nur so ein Ausschnitt, aber selbst in dem, wenn du halt so ein Fass aufmachst, dann muss das irgendwas beisteuern, was ich aber nicht sehe.
Ja, aber er, also er verliebt sich halt oder sucht sich halt Liebe bei einer Frau, die sie halt auch zurückgeben kann.
Die hat er ja schon lange, laut dem, was dessen, was im Film erzählt wird.
Ja, aber die ist ja auch schon eine ganze Weile dement, seine jetzige Frau.
Ja.
Also, ich weiß ja nicht, wie lange da schon nichts mehr geht.
Na, nee, aber da wird von Jahren gesprochen, die er die schon hat. Oder noch länger. Also.
Ja. Also, ja, aber macht's nicht, wenn du mit einem Gemüse verheiratet bist, um das mal wieder zu zitieren? Dass du dir da jemand anders suchst, der frisches Gemüse ist?
Ich will nicht sagen, dass ich das völlig fehl am Platz finde, was die Handlung anginge, weißt du, also dass das keinen Sinn ergeben würde. Das natürlich könnte man das erzählen, aber eben, dann muss das halt irgendwie
nicht schlüssig.
Ja, weil, weißt, also wenn du so ein Ding erzählst, muss es ja eigentlich, wäre das ja ein Futter für einen zusätzlichen Konflikt, den er hat. Weil ob sie es rauskriegt oder nicht, könnten wir jetzt mal dahinstellen, ist egal, weil morgen hat sie es wieder vergessen.
Ja, ist praktisch. Das Erste, was mir
gefällt. Wie geil, guess so. Memo an mich selbst. Freundin mit Demenz suchen. Ja.
Ah, du siehst mich in Kliniken auf jeden Fall mit meinem Wingman durch die Gegend ziehen.
Ganz neues Beuteschema, ey. Geil. Ja. Oh Mann. Nein, aber dann müsste das ja einen zusätzlichen Konflikt für ihn zur Folge haben. Und den sehe ich halt auch zu keinem Zeitpunkt. Oder irgendeine Auseinandersetzung, Reflektierung davon,
was das für ihn macht. Es wäre aber auch ein bisschen zu viel, halt so, wenn man ihr jetzt noch eine Backstory gegeben hätte. Und
ja, aber warum ist das dann da? Weißt du, warum braucht man das? Ja, weil Argento das wollte und genauso fühlt sich's an.
Na ja, gut. Ist vielleicht legit.
Weißt du, wenn du mal da einfach im Idealfall davon ausgehst, dass alles, was im Drehbuch stattfindet, irgendwie eine Bereicherung für die Geschichte darstellen sollte, dann ist dieses Ding so wahnsinnig überflüssig.
Ja, ich hätte es auch nicht gebraucht. Also ich habe es halt zu dem Moment, habe ich gedacht, okay, alles klar, seine Frau kann ihm das halt nicht mehr geben, deswegen hat er halt seit Ewigkeiten schon eine Affäre, wo er zweigleisig fährt.
Ja.
Wo er sich halt so die körperliche Nähe holt und so. Naja.
Naja.
Ja, 2,5 Stunden haben wir gesagt, es ist im Jahr 21 und
ja, das ist strange, ne? Manchmal steht 22, manchmal 21. Was glaubst du, warum der Film Vortex heißt?
Ich habe keine Ahnung.
Weißt du auch nicht?
Nee.
Ich kann es mir tatsächlich auch nicht wirklich erklären. Weil, also ich kenne jetzt Vortex auch eher so aus so medizinischen Dingen halt Wirbel, ne? Das ist ein Vortex, oder nicht?
Weißt du mehr als ich. Mag sein.
Kennt er hier jeden Knochen mit lateinischem Begriff, Alter.
Mhm. Naja, wenn du Rücken hast, dann hast du da schon mal das eine oder andere Ding gehört. Ich meine, war Vortex nicht Wirbel?
Ich glaub dir das.
Jetzt glaubt er mir das einfach, sonst googelst du doch auch immer alles gleich. Jetzt
also ich glaub dir definitiv, dass es irgendwas mit Anatomie zu tun hat. Da hätte ich es eingeordnet, aber ob das jetzt genau ein Rückwirbel ist, da fragst du mich zu viel.
Ich hab nämlich nicht Rücken. Du hast nicht Rücken, nee, du hast Grippe.
Ja, ich hab Grippe.
So, Vortex, was sagt denn, Mensch, Wikipedia. Wirbel, ja. Aber in der Strömungslehre. Warte mal, das musst du auch noch irgendwas.
Wirbel in der Strömungslehre.
Ja. Deutsche Oi-Band aus Hameln. Vortex.
Das vielleicht. Ist, der Film so. Ist das das Vorbild?
Ja, es gibt auch noch eine niederländische Heavy-Metal-Band.
Die deutsche Oi-Band aus Hameln gefällt mir aber gut.
Ach ja.
Eieiei.
Nee, aber es ist tatsächlich auch Wirbel. Ja.
Aber kein weiter spezifizierter Wirbel.
Nein, also es war wahrscheinlich einfach wirklich lateinisch für Wirbeln, weil das in jeder Richtung funktioniert, in jede Richtung. Auch hier Luftwirbel und
ach so.
In der Anatomie der Wirbeltiere ein das Rückenmark umschließender Knochen der Wirbelsäule. Ja. Ja, wäre mal interessant gewesen zu wissen, was er sich dabei gedacht hat mit Vortex.
Ja, manchmal ist er kryptisch mit seinen Filmtiteln.
Ja.
Naja.
Na gut.
Dann wollen wir mal zu den Punkten überleiten.
Ja.
IMDb steht bei einer 7,4. Mhm. Er hat einen Metascore von 82, Rotten Tomatoes 8,0, 3,5 vom Publikum, 3,9 von Letterboxd.
Das ist dann alles doch echt gut.
Ja.
So, jetzt gemeinsames Raten. Ich fange an. Ich sag, schwierig, 8,5.
Eine 8. Darf ich schon mal auflösen.
Verdammt. Hat mir meine Nullrunde zerschossen.
Bei dir sage ich 6,5.
Bitte was?
6,5. Ist egal, löse auf.
Ich bin bei 8.
Du bist bei 8?
Ja, Mann.
Na, dann klingel doch.
Guess, guckt überrascht. Du hast jetzt das von dass sich Argento unglaubwürdig fand, das hast du so ins Gewicht fallen lassen, dass ich bei einer 6,5 bin, ja?
Sagen wir mal so, ich hätte aus dieser Folge gerne ein Sample aus meiner Tommy Lee Jones Rezension, wo du gesagt hast, dass damit ein ganzer Film fällt, wenn der Hauptdarsteller irgendwie overacted oder nicht so spielt, wie du dir das vorstellst.
Ich habe gesagt, das kann im Film das Genick brechen, ja.
Und jetzt bist du bei 8, Alter.
Jetzt, ich warte, einmal fürs Protokoll klingel ich erstmal.
Okay.
Wir sind hier beide bei 8. Das ist ja lustig. Siehst du, aber das ist geil. So kann das mit dem Spektrum sein, ey. Du hast das klang so negativ für dich, ja?
Ja, ja, total.
Okay, abgefahren.
Also du hast jetzt ihre schauspielerische Leistung hervorgehoben, aber du hast auch immer wieder erwähnt, dass es kein Amour ist, dass das viel besserer Film ist, dass der viel bewegender ist und hier halt nur ein paar Momente bewegend sind.
Was? Nee, ich habe schon auch eingangs gesagt, dass das ähnlich wie Irreversible ein Schlag ins Gesicht ist, aber halt auf einem anderen Level, weil ich fand den schon hart und fand den echt, der hat auf jeden Fall seine Wirkung hinterlassen. Also das...
Okay.
Bilde ich mir ein, müsste durchgekommen sein, aber anscheinend nicht.
Ja gut,
nicht.
Ey, keine Diskussion mehr über Punkte im neuen Jahr, ja?
8 Punkte. Nee, ich bin ja nur enttäuscht darüber, dass das nicht rauskam, dass ich den gut fand.
Nee, ich war bei okay tatsächlich, dass du ihn okay fandest. Aber nicht mehr. Dann erwähne nochmal den Endstand.
Ja, muss ich mal kurz rechnen hier. Du hast 2,5 und ich habe 0,5, also 1,5.
Oh je. Ist ja nicht so gut angelaufen.
Mhm.
Mal gucken, was die nächste Episode bringt. Da haben wir einen Gast.
Ja, stimmt. Das ist ja auch immer so ein unberechenbarer Faktor.
Ja, da verschiebt sich vielleicht die Dynamik ein bisschen. Mhm. Weiß man ja nicht.
Na?
Gucken wir mal. Und
witzig, du bist ja auch nur bei 8. Das war schon wieder so ein Film, da war ich mit meinen 8,5 gefühlt schon so an der Untergrenze, weil das hätte für mich jetzt auch bis oben hin alles sein können.
Aber auch so nur 8 klingt aber auch komisch, Alter.
Ja, das ist ja jetzt wieder aus meiner
Perspektive. Super Bewertung für den Film.
ist auf jeden Fall, ich sage nur, du klangst schon auch recht euphorisch.
Okay.
Trotz Krankheit und so.
Ja, er war halt auch, wenn es jetzt so ein trostlos will ich jetzt auch nicht, naja doch, es ist eigentlich ein trostloser Film und kein Gute-Laune-Kino, bin ich ja schon Freund von diesem unbequemen Kino. Und ich fand, diese Splitscreen-Technik sorgt halt für einen zusätzlichen Kniff.
Mhm.
Aber ist für mich auf jeden Fall kein 10-Punkte-Drama oder so, dass ich jetzt sage, Alter, okay.
Okay. Perfekt. Ich dachte da gerade, weil du bist Fan des Regisseurs, bist, wie du gerade gesagt hast, Fan von so einem düsteren Kino. Alles in allem. Hätte ich erwartet, dass du hier besser bist, aber okay.
Naja, so ist das manchmal.
Ja. So, und anscheinend scheint die beiden ja eine ziemliche Freundschaft zu verbinden, oder? Argento und Noé, wenn der mit so einem Ding ankommt.
Denke auch, die kennen sich. Und respektieren sich. Kann ich mir vorstellen.
Ja, weil der hätte ja bestimmt auch problemlos den einen oder anderen französischen Altschauspieler hier an den Start bringen können.
Aber es ist mir auch irgendwie sympathisch, dass er diese Regielegende aus Italien dann auch so, dass er ihm halt so ein Denkmal vor der Kamera gibt, so weißt du, und dass er sich da nochmal irgendwie, dass die Fans ihn nochmal vor der Kamera spielen sehen, das schon, es hat schon auch so einen gewissen Charme.
Ja.
Ja,
ja klar, denke ich mir, klar.
Ja, soviel zu Vortex. Danke, Fabse.
Yes.
Diesmal mal was ganz anderes nach den ganzen Sci-Fi-70s-Stuff.
Ja, stimmt. Und auch für Andromeda seine Fälle ist recht und, düster.
Future World und jetzt mal eine Richtung.
Ja, aber guter Film, sind wir uns ja anscheinend einig.
Guter Film, haben wir geklingelt. Soll erfüllt.
Alright.
Wollen wir denn unser Gast noch ankündigen? Ich wollte ja so anteasern oder wollen wir nicht anteasern?
Das können wir gerne machen.
Ja, dann werden wir wählen, dass Berliner Schnauze Tom von Bullet und Fist ist zum ersten Mal bei uns.
Ist das gleich ein Warnhinweis? Oder?
Ja, was heißt Warnhinweis? Jeder, der ihn kennt, weiß, dass es eine Berliner Schnauze ist. Also.
Ja, das wird er nicht versteckt bekommen.
Nee, da freuen wir uns sehr drauf, weil mit ihm besprechen wir Die Fliege von Cronenberg, die Version. Für unser Kumpel Jens Mann. Und den hat sich der liebe Tom ausgesucht, dass wir den mal zusammen bequatschen. Und dann werden wir noch natürlich, jeder von uns wird auch nochmal ein Projekt mitbringen. Das wird lustig.
Ja, habe ich tierisch Bock drauf. Das ist bei mir so lange her, dass ich den gesehen habe.
Ja.
Aber den mochte ich früher.
Den mochte ich auch sehr.
Das war so bleibt.
Sehr kultiger Film meiner Jugend und Kindheit. Ja.
Ja, dann haben wir Tom als nächstes zu Gast.
Und dann ist das nicht die einzige Episode in diesem Monat mit Gästen. Da könnt ihr euch schon mal auf einiges freuen.
Ja, naja, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Haben wir aber, glaube ich, auch schon angekündigt, ne?
Ja, haben wir, glaube ich.
Alright.
Aber das machen wir dann immer von Episode zu Episode, dass wir immer wissen, okay, den Film besprechen wir in der nächsten Episode oder den Gast kann man in der nächsten Episode. Dann kann man das mal teasern. Cool.
Cool, ja, dann bedanken wir uns noch einmal natürlich bei allen, die uns finanziell supporten. Ich finde es schon wieder sehr interessant, habe da vorhin mal reingeguckt, was da so an Auftragsfilmen für den nächsten Monat kommt.
Gefällt dir das?
Ja, mitunter schon. Aber ich finde es eh immer sehr cool. Zum Teil haben wir da echt sehr innovative Leute dabei.
Und das ist ja, ich freue mich ja, wenn wir gerade bei Phelps und Drew sind. Die haben ja unter Kontrolle, haben die ja vorgeschlagen. Den Film habe ich damals im Kino gesehen, und die fand ich super intensiv und krass geil.
Okay.
Und seitdem habe ich ihn nicht gesichtet.
Ah,
das war für mich eine super krasse Überraschung im Kino, weil ich da rauskam und dachte, Alter, was war denn das für ein geiler Film? Und ob der immer noch da steht, werde ich jetzt mal austesten, da bin ich gespannt. Bill Pullman und Juliette Binoche. Den fand ich damals richtig gut. Und noch so ein paar andere Highlights, die wir im nächsten Jahr gucken dürfen. Die wir in diesem Jahr noch gucken dürfen und nächsten Monat.
Das wär's. Jetzt schon Filme fürs nächste Jahr auftragen.
Nee, und ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, aber Olli, der das Punkteraten für Dezember gewonnen hat und sich sofern zwei Filmrezensionen aussuchen durfte, der kam mit zwei großen Coen-Filmen um die Ecke.
Ach was? Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Also dürfen wir uns irgendwann mal, wenn wir mal Luft haben, No Country for Old Men angucken.
Oh, okay.
Und Fargo.
Okay. Also No Country for Old Men ist, glaube ich, mit Big Lebowski der Coen-Film, den ich mit Abstand am meisten gesehen habe.
Na, dann macht sie einmal mehr oder weniger auch nicht aus, oder?
Nee, aber ich glaube, da komme ich, also mit dem Film komme ich dann langsam wahrscheinlich in einen zweistelligen Bereich.
Nicht schlecht.
Den habe ich echt schon oft gesehen.
Gut, das sind aber auch zwei Auftragsfilme, mit denen du leben kannst, oder?
Ja, ja, total.
Die nicht graust.
Nee, also zum einen mag ich den Film sehr und zum anderen hat das auch, kommt es das daher, dass ich mich ja einmal für so einen Workshop intensiv mit Anton Chigurh befassen musste.
Mhm.
Und deswegen habe ich den recht oft gesehen. Aber es ist ein grandioser Film.
Absolut.
Das wird dann wahrscheinlich, was Punkteraten angeht, nicht so spannend.
Nee, das könnte ein unspektakuläres Punkteraten werden, das kann ich, ja. Das ist wie so oft bei Ollis Film.
Ja, vielleicht macht er das nur, um seine Quote möglichst hoch zu halten.
Das kann sein, ja. Künstlich die Quote hochhalten.
Ja, geil.
Da nochmal Gruß an Atombomb, weil der hat gesagt, ich scheiße auf eure Quote. Ich bringe euch trotzdem, was ich will.
Ja, das finde ich sehr schön.
That's the spirit.
Ja. Er ist quasi der Cop unter den Supportern.
Genau, gar nicht künstlich hochhalten, die Quote.
Steht da mit erhobenem Mittelfinger und sagt, was wollt ihr überhaupt?
Anarchie. Richtig.
Ja, geil.
Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Ja, sind wir raus.
Du drückst die Outro.
Mach
ich. Und ich sag Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.